Segelreporter, IMOCA Spezial, der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von boat24.com, die Bootsbörse mit über 33.000 Angeboten. www.boat24.com.
Dann jetzt nochmal ein herzliches Willkommen zum zweiten Mal. Kurz nach 6:30, jetzt kann es losgehen. Also, wir freuen uns, dass so viele Baltiker gekommen sind und so viele Gäste, dass ihr unserer Idee, eine Veranstaltung im Schatten des Tore zu organisieren, dass ihr der Idee gefolgt seid und in so großer Zahl hier zu uns gekommen seid. Wir von Baltic, wir haben Gäste heute, die Segelreporter, Carsten Kemling, Stefan Boden. Es gibt einen dritten, gibt's den? Ja, also es gibt einen dritten, Michael Kunz. Und die drei, die nehmen heute einen Podcast auf, vor uns als Live-Publikum, live vor uns als Publikum, so. Und der wird, wenn es gelingt, in den kommenden Tagen dann online gehen. Ja, ihr habt Gäste dabei, also unsere Gäste haben Gäste dabei, die ihr am besten selbst vorstellt. Insofern wäre von meiner Seite aus alles gesagt. Wir freuen uns auf einen interessanten, spannenden und vielleicht auch lustigen Abend.
Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr da seid. Wir haben ein bisschen später angefangen. Simon Koster müsste eigentlich noch kommen vom Team Amala. Der kam vorhin um 16:45 wie verabredet und meinte, er müsste um 17:45 auf die Bühne. Aber das kriegen wir so hin. Wir haben noch ein Handmikro. Wenn er kommt, dann nimmt er einfach teil. Ich bin vorhin gefragt worden, müssen wir alle ganz ruhig sein, weil ihr einen Podcast aufnimmt? Nee, das ist alles offen. Wir wissen ja, dass Gäste da sind und die Zuhörer wissen auch. Also ihr könnt laut sein, könnt klatschen, könnt freuen.
Husten.
Husten, genau. Nee, husten bitte nicht, husten nicht. Husten nicht. Und wenn ihr Fragen habt, Hand heben, dann komme ich zu euch, wenn ihr einen der Gäste oder uns was fragen wollt. Irgendwas piept hier noch?
Ja,
manchmal bin ich das auch, ich piep manchmal.
Ja, bei mir piept es manchmal auch.
Aus dem Nasenloch.
Ja. 1, 2, 3, 4? Ja, kriegen wir hin.
Ja.
Deshalb begrüße ich jetzt erstmal den Podcast. Ja, also für uns ist das eine Premiere vor Publikum, haben wir noch nie gemacht. Normalerweise sitzen wir immer zu Hause, zu dritt. Carsten hat auch noch Premiere, Carsten Kemling, genannt der Podcasten, weil du nach eigener Aussage heute zum ersten Mal mit Hose machst.
Podcasten. Ja.
Er hat gesagt, wir sind vor Publikum, mal Carsten gesagt, ich muss mir jetzt eine Hose kaufen. Guck mal, ein Moderationskonzept, das nach 2 Minuten gelacht hat, ist schon mal aufgegangen. Das war wir rufen jetzt mal den lieben Michael Kunz, der sitzt in Lorient, also in dem praktisch in der
Lorient auf seinem Mini-Sitz.
Der wird sich wundern. Geht das schon raus, der Anruf?
Also ich höre gar nicht. Ich sehe auf jeden Fall 0, 18, 19, 20.
Er hört ihn nicht? Miku, hörst du uns?
Ich höre dich, ja. Wenn du ins Mikrofon reinsprichst, höre ich dich.
Hallo Lorient, du bist schon auf Sendung. Alle hören schon zu.
Ja, wunderbar. Also halb Kiel oder wie?
Ja, genau.
Ja, gut, also dann bonsoir, bonsoir aus Lorient. Ja, hey, also, so soll es sein, perfekt, okay.
Jetzt kommt Simon. Simon kommt auch.
Super, jetzt kommt auch Simon gerade. Und ist das hier schon an?
Wie auf Bestellung.
Ist die.
Guck, hey.
Guck mal, da kann ich direkt den ersten Gast vorstellen.
Geil.
Simon Koster vom Team Amala, Kurskipper. Hallo Simon, schön, dass du hier bist. Simon, du musstest gerade noch so eine Siegerehrung, glaube ich, oder diese Preisverleihung. Alle sind verkabelt, du kriegst ein Handmikro. Ich hoffe, das ist okay, weil wir nicht wussten, wann du kommst. Musst du so vorhalten. Dann haben wir hier praktisch, ihr habt ja schon gesehen, da drüben liegen 2 Boote. Eins davon nenne ich jetzt immer Mutti, weil das ist die Mutter aller Ocean Racer hier praktisch in der Kieler Förde, richtig? Also jetzt die Mutter aller nicht.
Ich weiß nicht, wo Peter von Seester Mühe gerade ist. Okay. Wenn er um die Ecke ist, dann wäre das die erste
deutsche Ocean Race Teilnahme 1973.
Jetzt wisst ihr auch, warum wir Olli Schmidt-Rüband eingeladen haben, weil er nämlich alles weiß.
Weil er der Klugscheißer ist.
Klugscheißer. Und Skipper von der Ilbruck unter anderem. Ne?
Das ist einer von mehreren Skippern von Ilbruck, ja.
Einer von mehreren Skippern von Ilbruck. Das ist das hintere Boot, die Scan Data, und die vordere ist
SEB.
SEB.
Osberg gebrandet und SEB. Beide Rennschwestern aus dem damals Volvo Ocean Race 2001-2002. Und beide als Top-Favoriten an den Start gegangen. Also damals waren drei Boote, von denen man anfänglich nicht wusste, wer macht. Amos Broads One, Grand Alton, SEB, Gunnar Kranz oder Ilbruck mit John Kostecki. Ganz spannend, wie die Teams sich diesem Problem genähert haben. Aber das würde ein paar Stunden füllen, das zu erklären. Das lasse ich jetzt weg. Also die sind jedenfalls 2001, 2002 dieses Rennen gefahren, welches hier heute gerade startet.
Genau. Und dann haben wir noch natürlich jemanden hier, der vom Verein ist und sich dazu noch mit Wetter gut auskennt, Sebastian Wache. Da muss ich dazu sagen, der ist heute, der gute Sebastian, aus Frankreich aus dem Urlaub zurückgefahren, stand um 2 Uhr noch im Elbtunnelstau, hat er mir erzählt. Und, da muss ich jetzt durch, er hat doch Geburtstag. Also ist doch nicht. Herzlichen Glückwunsch.
Danke, danke.
Oh
Gott.
Happy Birthday to you. Happy Birthday, Sebastian. Happy Birthday to you.
Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank.
Wir nehmen das auf und das bringe ich groß raus. Das
hätte ich das gewusst, ne, dann hätte ich ein paar Eclairs mitgebracht.
Olli, zunächst mal eine Frage, was mich gewundert hat, die stelle ich dir zu der Ilbruck. Wir haben ja diese Idee, das war toll von Markus und Axel und überhaupt dem Verein, dass ihr diese Idee hat und das organisiert habt. Das war echt toll für uns, auch echt aufregend, heute mal hier zu sein, so in so einem Rahmen. Mhm. Dann kam die Idee, komm, die Ilbruck ist da, vielleicht fragen wir Olli mal, ob die hier auch sogar mitbringen. Und ich habe Leute gesprochen, die kommen von weit her, die haben gesagt, also ich wusste ja nicht, aber wenn die Ilbruck kommt, dann komme ich. Ich habe das schon mal, ein paar Mal gehört. Ja, dann überlege ich echt zu kommen, wenn die Ilbruck da ist. Ich sage, Leute, da liegen 7 E-Mokas, ja, und du kommst wegen der Ilbruck. Ja. Was ist dieses Besondere an diesem Boot? Verspürt ihr irgendwas? Ist das bei euch bei den
Siegmentalität?
Nein, das würde ich. Also, ich habe 2 Söhne und 3 Stieftöchter. Ich habe kein Lieblingskind. Mhm. Und ich wüsste auch nicht, welches von den beiden Volvos, also welches Boot ich lieber segle. Aber natürlich hat Ilbruck einen besonderen Nimbus. Also ich selbst segle die Boote seit, weiß ich nicht, knappe 20 Jahren. Genau, und ich werde die Ehrfurcht, sie zu segeln, niemals los. Also es ist immer, wenn ich an Bord komme, dass ich wie so geheiligten Boden betrete. Aber ich kann dir nicht erklären, warum das für mich so ist. Also warum ich zum Beispiel diese Rennen von 73 bis 2002 sehr, sehr eng verfolgt habe und es danach, also als die 70er eingeführt wurden, für mich, ich will sagen, etwas beliebiger wurde. Die haben sich sowieso die ganze Zeit immer nur zerledert und da ist ja keiner ohne Major Fuck-up durch das Rennen gekommen. Bei den 65ern war es ja noch beliebiger, weil es eine Einheitsklasse war, was natürlich super geniale Rennen gemacht hat, aber dann waren ja alle Boote ganz gleich. Und keine Ahnung, woher es kommt. Also es ist für mich auch so, dass die Boote dieses Rennens die letzten sind, die wie Persönlichkeiten sind.
Ich habe heute gedacht, als ihr vorbeigesegelt seid, oder gestern, müsst ihr mal gucken auf der Insta-Seite von Speed Sailing, war ein schönes Bild mit dem, ihr habt noch so ein Ilbruck-Ski, da steht noch Ilbruck drauf. Und dann gibt es echt ein ganz tolles Bild hier gestern beim Speedrun.
Ja, genau, das hatten wir uns so überlegt. Der Kurs war eigentlich zu spitz und dann so ganz eng da hinten rein und jetzt den Spiel hoch. Und dann, wir setzten die Spinnaker in solchen Socken, also nicht Bergeschläuche, sondern Socken über die gesamte Länge. Die haben einen Reißverschluss, der dann einfach aufplatzt. Und jetzt war der unten schon so weit angerissen. dass der Spinnaker sofort Druck bekam, bevor der oben im Schloss war. Also die, ich glaube, das kommt später, das ist ja euer Lieblingsthema. Sie Uck. Ja, Sie Uck. Also, wir waren noch gar nicht so gnädig, also mit dem schon Druck. Und dann haben wir es irgendwie doch noch hinbekommen, das in den Kasten zu bekommen. Aber diesen Spinnaker, den fahren wir ja nie. Das ist ja ein Ilbruck gebrandeter Spinnaker. Den kannst du ja nicht einfach so aufs Spiel setzen. Aber für so etwas, da kommt er natürlich aus dem Sack.
Wobei, ich muss sagen, du machst so ein bisschen ein Understatement. Aber ich meine, Ilbruck ist für Segel Deutschland das Highlight überhaupt. Also ich weiß noch diese Bilder. Ich meine, hier wird ja auch noch viel geworben im Vorfeld vom Kiel Ocean Race. Jetzt vom Start hier. Dieses Bild, wie natürlich mit tausende Menschen und das Boot kommt rein. Und ich weiß nicht, selbst mal, habe ich auch schon erzählt, wir haben meinem Schwiegervater und meinem Vater haben eine Regatta-Begleitfahrt zum Zieleinlauf geschenkt, auf irgendeinem Riesenbüttel, keine Ahnung. Und der ist dann rausgefahren und ist aber wieder reingefahren. Ilbruck ist erst drei Stunden später reingekommen. Es hat alles sehr wenig geklappt mit der Wettervorhersage. Aber das war einfach schon, da war Segel Deutschland natürlich irgendwie mittendrin in der Welt. Wann war denn das danach nochmal? Ne? Klar, jetzt so ein bisschen, Boris, können wir nochmal drüber sprechen. Ja, genau. Das ist, dafür steht natürlich der Name auch Ilbruck, auch wenn es...
Was den medialen Hype angeht, ist Boris auf jeden Fall drüber, ja. das stimmt. Ja. Also auch deswegen, weil das Internet zu der Zeit noch nicht ganz so weit entwickelt war. Aber was den physischen Hype angeht, war das auf jeden Fall in der gesamten Geschichte dieses Rennens der größte Bahnhof, der jemals einer Ocean Race Flotte geboten wurde, bei egal welchem Zieleinlauf. Niemals waren so viele Boote mit so vielen Zuschauern da, als das Volvo Ocean Race 2002 hier im Juni den Finanzierlauf hatte. Das ist natürlich irgendwie so etwas, was sich Deutschland, also es gibt ganz viel dieses Gejammer, oh, warte, das ist so immer so schlimm und wir sind Entwicklungsland. Ja. Und damals, als es noch ein Admirals Cup gab, ja, was war das toll und in der Zwischenzeit ist alles so schlimm. Nein, ist es nicht. Deutschland hat das bewiesen. 2002 war die größte Ansammlung von Menschen bei einem Zieleinlauf eines Ocean Race. Dieses Interesse ist da. Und das lag ein gutes Stück mit an Ilbruck, ja.
Du bist selbst in der Schweiz angekommen, ne? Hast du eben erzählt, ich hab's gehört. Erzähl doch nochmal die Geschichte.
Ja, genau. Ich war auch als Kind großer Ilbruck-Fan. Das erste Ocean Race, das ich wirklich sehr nah verfolgt habe. Was war ich da? 10, 11 vielleicht? Okay, ja. Ich habe da dem Vorschussmann Tony Kolb mal eine E-Mail geschickt, habe dann eine Antwort gekriegt, war ziemlich aus dem Häuschen und der hat dann so gesagt, ja, komm doch mal an Stopover vorbei. Ich konnte dann meine Eltern davon überzeugen, dass ich nach La Rochelle fahren durfte, mit meinem Vater ein bisschen Schule schwänzen konnte und hatte da das Glück, die Crew zu treffen, habe den Rucksack voll Toblerone gebracht vom Start. Aber auch das Glück gehabt, dass wir dann aus irgendeinem Zufall Michael Bruck getroffen haben, der uns dann mitgenommen hat aus dem Zuschauerboot, wo wir den Start live miterleben konnten. Und ja, da war dann die Passion ein bisschen geboren für das Ocean Race und die Hochseesegelei.
So genial. Es
ist wirklich toll. Also wir wussten das nicht, dass es da eine Verbindung gibt zwischen dir und
sein. Ja, habe ich eben auch nur gehört.
Ja, draußen auf dem Balkon. Das ist, wie war dann dein Werdegang? Also du bist dann danach Ocean Racer geworden? Oder?
Ja, so schnell ging es nicht. Ja, ich habe einen ziemlich klassischen Werdegang, was Jollensegeln angeht. Optimist, 420er, 470er. Und dann, bevor es dann zu seriös wurde mit der Olympiakampagne oder so, bin ich dann ein bisschen abgeschwenkt und musste dann meine Lehre fertig machen und habe dann einen Yachtmaster gemacht in England und auf großen Schiffen gearbeitet für ein paar Jahre. Und irgendwann ist so ein bisschen, obwohl wir mit den großen Schiffen auch regattiert hatten, aber auch immer mit Gästen an Bord und so, und irgendwann kam das Kompetitive wieder hervor, wo ich wollte eine eigene Kampagne aufbauen oder so. Und so bin ich dann nach einer Class 40 Überführung irgendwie im Dezember zu zweit, habe ich gesagt, ja, Minisegeln, das muss es sein. weil zu zweiten Klasse 40 im Dezember über den Atlantik zurückzusegeln ohne Autopilot, das viel schlimmer kann es eigentlich nicht mehr sein. Minisegeln, das sollte ich schon hinkriegen. Und ja, so bin ich dann nach Frankreich gezogen in einem Mini und einem Zelt. Und so hat das angefangen in 2012 und bin dann hängen geblieben da seitdem und lebe mittlerweile dort, habe zwei Kinder mit einer Bretonin und ja, lebe so in der Hochsegelhauptstadt Lorient und so hat das seinen Anfang genommen.
Und was hast du für eine Lehre gemacht?
Ich bin ursprünglich Elektroniker.
Ach so.
Was auch hilft auf den heutigen Raceboten.
War dein Vater nicht nervös, als du dann mit diesen ja, das eingepflanzt hat, dieses Samenkorn? Man ist ja nicht der vorgezeichnete Weg, der Beruf des Siedlers
eigentlich. Nein, gar nicht. Also das ist ganz klar. Mein Vater war vielleicht weniger schwierig zu überzeugen wie meine Mutter, dass ich jetzt da nicht irgendwie ein Ingenieurstudium anfange oder dass ich jetzt ja nicht meinen Berufswerdegang in der Elektronik weitermache, sondern ja ins Segeln abdrifte. Und ich bin wirklich nach meiner Lehre eigentlich nie mehr wieder sesshaft in der Schweiz geworden. Und das hat ein bisschen Zeit gebraucht, bis das auch akzeptiert wurde, dass das jetzt so sein wird. Aber ganz klar war es, ja, am Anfang haben meine Eltern nicht begriffen, was das heißt, Mini-Transat zu segeln oder so. Irgendwann ist mein Onkel mal zu meinem Vater gekommen und hat gesagt, du weißt überhaupt, was dein Sohn da wirklich segeln will. Und ja, irgendwann haben sie das ja, akzeptiert und ich bin immer noch dabei und verdiene mein Leben jetzt so und das ist perfekt.
Aber sag mal, spannend, diese 420er-Geschichte am Anfang, warst du da gut? Also habe ich nicht immer gelesen, auch Eisach WM oder
ja? Ja, wir waren im 420er, waren wir im Juniorenkader der Schweiz unterwegs, waren auch auf Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, dasselbe in der Junior-Kategorie bei den 470ern. Und mein Steuermann damals, der hat dann auch weitergemacht und hat zwei Olympiaden gesegelt für die Schweiz, ja. Ah,
okay. Also du hast das so ein bisschen so Understatement, aber es ist ja schon dann auf einem Niveau, wo man auch Talent im Grunde zeigt. Du musst ja auch das Gefühl haben, ey, ich kann da auch irgendwie was.
Ich habe damals wahrscheinlich nicht mal so recht begriffen, was für ein Glück, dass wir hatten, diese ganze Unterstützung zu haben an all dieses Know-how, was Regeln, was das Regattieren angeht, in so jungen Jahren ranzukommen, irgendwelche Coaches zu haben, die super erfahren sind. Erst im Nachhinein, wenn du da stehst mit deinem Mini und versuchst, an Informationen zu kommen, begreifst du erst so richtig, was das wert war, was wir damals quasi einfach so ausgebreitet bekommen haben in so einer Juniorenausbildung als Segler. Und was das dann für das spätere Regattieren auch wirklich gebracht hat.
Sag mal, wir haben im Vorfeld schon mal einen Podcast gemacht, ich glaube im Mai oder Juni. Da gab es 6 Teams, die hier antreten beim The Ocean Race Europe und der 7. Slot war frei, da war wieder so eine deutsche Flagge. Da dachte man, war immer so ein Gerücht, gibt es noch ein deutsches Team? Weißt du auch noch, wer macht das denn? Ja. Und auf einmal ploppt wie Phönix aus der Asche das Amala-Team. Wie spricht man es aus? Amala oder Amala?
Amala.
Amala, okay. Wie ging das so schnell? Ihr wart plötzlich da.
Also das Projekt grundsätzlich war das Ziel, ein Schweizer Team ans Ocean Race zu kriegen. Ans Ocean Race zuerst, Ocean Race Europe und dann hoffentlich in 2 Jahren ans Ocean Race. Wir haben über mehrere Monate, fast ein Jahr lang, versucht, das Projekt in der Schweiz zu verkaufen. Die Ocean Race Jungs waren auch auf dem Laufenden, dass wir das versuchen aufzubauen. Wir konnten uns aber nicht irgendwie voreinschreiben oder so, weil einfach das Budget nicht da war. Zusammen, das war vor allem auf, das Ziel war, das Projekt von allen quasi weiterzuziehen. Und da ist dann vor irgendwie 2,5 Monaten ist das die Ocean Race Organisation auf uns zugekommen, dass sie vielleicht einen Sponsor hätten, der interessiert wäre, unsere Kampagne zu sponsern für dieses Ocean Race Europe. Und darum ist es auch ziemlich auf den letzten Drücker jetzt gekommen, dass wir überhaupt hier sind. Also vor 2 Monaten war so ein bisschen der Startschuss zum das Boot, das jetzt eigentlich von der Wonde zurückgekommen ist. Und weil das Budget von Hublot eigentlich aufgebraucht war und dem wurden nur noch ein paar PR-Ausfahrten gemacht und das Schiff stand eigentlich zum Verkauf. Und dann musste innerhalb von 2 Monaten das Ding revidiert, wieder aufs Neue, auf den Stand, auf den Race-Zustand gebracht werden. Und ja, war ziemlich eine harte Nuss, das alles hinzukriegen. Da wir jetzt hier stehen, mussten ein ganzes Team rekrutieren. Das Ziel war, Schweizer, junge Schweizer Segler zu involvieren aus den verschiedensten Bereichen vom Segeln. Also wir haben 470er-Europameister dabei. Wir haben Leute, die aus vom Genfersee kommen, wo sie mit Fliegenbooten unterwegs sind. Wir haben Minisegler dabei. Darum ist die Crewliste auch ziemlich groß, weil das Ganze ein bisschen längerfristig gedacht ist, dass wir in der Zukunft einen Pool von Seglern kreieren, mit denen wir solche Crewregatten auf größeren Hochseejachten auch segeln können. Und das Ziel ist wirklich, das Ocean Race Europe zu nutzen, um diese Jungen ein bisschen auch ins Hochseesegeln reinzukriegen und denen die Möglichkeit zu bieten, auf solchen Booten und auch gegen so hochkarätige Teams sich zu vergleichen, auch wenn wir nicht ganz mit dem gleichen Material am Start sind wie die neben uns. Aber es ist sicher eine super Möglichkeit, eine super Erfahrung für all die, die jetzt mit uns das Ocean Race Europe segeln.
Ihr seid ein komplett Schweizer Team, bis auf Konrad Kohlmann, richtig? Der ist auch dabei, ne? Von dem soll ich dich übrigens grüßen. Kein Witz. Ich hab mit ihm geschrieben, der war bei uns mal im Podcast, ob er auch hier sein. Sagt er, nee. Dann meinte er aber, sag, wenn Simon da sitzt, sag ihm schöne Grüße.
Ja, genau. Das war ein bisschen der Grund, weil das Ding so spät ins Laufen gekommen ist, hatte ich eigentlich schon irgendwo anders unterschrieben und habe dann nachverhandelt, dass ich doch...
Wurde?
Ich segle mit einem X-Class 40 Segler, der jetzt den Imoca Monier gekauft hat von Benjamin, wie heißt er schon wieder? Ferre, genau. Das ist ein Freund von mir, bei dem ich Co-Skipper sein werde für den Rest der Saison nach dem hier. Also das heißt, nachdem, dass ich in Cartagena ankomme, fliege ich wieder zurück in die Bretagne und dann müssen wir den zweiten Imoca ins Wasser bringen. Quali-Segeln für die Transat Café Lor. Ja. Eine Vorregatta segeln und dann geht's dann über den Atlantik. Also das Programm ist ziemlich dicht. Ferien sind dann irgendwann im Dezember angesagt.
Deshalb ist Konrad ersetzt dich dann?
Oder? Genau, ist Konrad ins Spiel gekommen, weil wir einen zweiten erfahrenen Imoca-Segler an Bord brauchten, der quasi die zweite Woche neben Alan übernimmt auf den Crewregatten.
Ich freue mich schon darauf, wenn Konrad Coleman dann Schweizerdeutsch noch spricht.
Das wird dann sehr lustig. Ja, genau.
Wir haben ja Miku zugeschaltet, der uns jetzt hört.
Ja.
Das ist ja unser Auge in Lorient, also der rennt immer durch die Hinterhöfe.
Und Ohr.
Du weißt jetzt, wie er gucken wird.
Ja, ne? Er mag das Wort Hinterhöfe
Augen und Ohr, da er mag das Wort Hinterhöfe nicht.
Du wolltest auch extra nicht mit Video, das darf ich jetzt.
Nee, genau. Miku, du hast noch das Team gesehen, ne? Du hast mal etwas gesagt, mit keiner trainiert, aber die trainieren, ne?
Stimmt.
Ja, sind eigentlich die einzigen gewesen, die noch richtig trainiert haben, so in den letzten Wochen. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr ansprechend, weil die waren richtig draußen mit viel Elan und also ich konnte es ja von meinem Boot aus draußen so einigermaßen beurteilen, wenn sie dann da an mir vorbeigerauscht sind. Aber besonders viel Elan haben sie gezeigt, wenn sie eingeparkt haben wieder, wenn sie wieder zurückgekommen sind. Also es war super. Da waren ein paar Einparksituationen, die waren so millimetergenau angepasst. Also das hat mich wirklich fasziniert. Fand ich wirklich ganz toll, weil da hat es auch schon ganz andere Situationen gegeben. Aber ich muss noch eine Frage stellen an Simon, weil irgendwie, sag mal, Justine Metraux hätte doch wirklich in euer Team sowas von hervorragend reingepasst. Viel besser als bei Malizia. Habt ihr nicht genug bezahlt? Oder?
Ja, da sind wir nicht gut genug, dass Justine bei uns unterschreibt, leider. Da müssen wir noch ein bisschen Fortschritt machen.
Aber was ist mit ihrer Schwester? Da hat er recht. Die war doch sogar auch
immer ja, mit dabei. Ja, die wäre auch Melodie. Dabei gewesen, aber die ist jetzt in der Multi 50, in Ocean 50 Kampagne drin und hatte schlichtweg keine Zeit mehr.
Aber die gehört noch zu eurem Projekt?
Oder? Wir haben sie noch dabei, sie hilft uns ein bisschen so, auch das zu strukturieren, wie wir zum Beispiel bei der Rekrutierung war sie ein bisschen involviert. Mal schauen, wie das in der Zukunft dann läuft, weil sie bei 11th Hour, bei Upwind da auch ein sehr cooles Projekt am Laufen hat, mit einem Frauenteam Ocean 50 zu segeln. Darum war auch ein bisschen ein Timing-Problem, weil das bei uns so spät zustande gekommen ist, mussten viele halt schon auch Alternativlösungen suchen. Darum ist sie leider nicht mehr so aktiv dabei, wie wir es gerne gehabt hätten.
Sag mal, dieses Rennen ist ja, also jetzt, wenn wir morgen ist ja der Start. Es ist ja für Imokas gerade dieser erste Teil durch Dänemark rutscht, den stelle ich mir tierisch schwierig vor. Durch diesen ganzen Insel ist ja nicht so ein Seeraum wie im Southern Ocean, wo du irgendwie viel Platz hast, sondern jeder kennt das, das ist ja schon mit einem kleinen Boot eng. Ist das für euer Boot eine Chance eher oder wie würdest du das einschätzen?
Eine Chance, also wir sind ziemlich happy, dass wir da mehr oder weniger auf einen Bug raussegeln können. Sind ganz klar Boote, die nicht gemacht sind, auf engem Raum zu manövrieren. Für uns ist sicher eine Chance, wenn's nicht eine Wettersituation ist, die schnellen Boote in besseren Bedingungen segeln lässt. Also, dass das nicht von vorne wegfährt. Das mit den Leichtwindzonen und so, das kann uns unter Umständen helfen. Ganz klar, wir müssen uns damit abfinden, dass wir nicht die gleiche Generation Boot haben und vor allem nicht die gleiche Generation Foil wie die neben uns segeln. Aber mit dem müssen wir leben und mit dem müssen wir zurechtkommen. Und wir können auch mit so einem jungen Projekt nicht den Anspruch haben, da, wenn man sieht, welche großen Namen das auf den anderen Teams dabei sind, da gleich vorne mitzumischen.
Und was für Windsituationen wären für euch perfekt? Also um zu sagen, das wäre für uns, wird es die Chancengleichheit erhöhen? Eher Leichtwind oder?
Für uns ist gut, wenn es ein bisschen Wind hat. Dann sind die Unterschiede kleiner, sage ich jetzt mal. Und vor allem, wenn wir nicht zu viel an Wind segeln, was nicht so gut aussieht für diese erste Etappe.
Ich habe gestern ein Interview mit Alain Rorat, dem Skipper, gehört, der gesagt hat, er mag es, wenn es kompliziert ist. Also er mag, fand ich sehr lustig, er sagt, ja, wenn das so einfach geht, dann bin ich echt nicht gut und wenn wenig Wind ist, aber wenn's
er meint richtig kompliziert mit Starkwind, ne? Habe ich auch.
Kompliziert ist mit Starkwind, dann gehört er zu den Besten. Ist das so? Also,
ja, Alain ist ein sehr guter Seemann. Alain, der kennt sein Boot in- und auswendig, er hat ein super Feeling für sein Boot und der hat so viele Stunden schon auf Imokas verbracht, ist dreimal um die Welt auf einem Imoka, dem macht nicht mehr viel Angst. Und wenn es ein bisschen komplizierter wird, wenn die Wetterbedingungen ein bisschen knackig werden, dann ist er immer noch so ruhig wie bei 10 Knoten Wind und macht sein Ding, wo andere dann anfangen, Fehler zu machen oder ein bisschen zu hastiger Manöver oder zu große Segel oder. Und dort hat er schon oft dann ein bisschen was rausfahren können, wenn es ein bisschen komplizierter wird, was dann auch dann oft ein bisschen die Performance-Unterschiede der Schiffe ein bisschen glättet.
Aber man muss ja schon sagen, du hast es jetzt so ein bisschen gesagt mit den Foils so am Rande, eigentlich sticht das Schiff schon nach hinten so ein bisschen raus. Ne? Also sind sechs Teams, die wirklich relativ, wo man denkt, vom Material her auf Augenhöhe. Und ihr habt da schon, also zumindest das Schiff mit allen, auch bei der Vendée Globe, so richtig ist das nicht in Schwung gekommen bisher. Ne? Hat das auch, ich finde das ja, du sagst es ja gerade mit den Foils, wenn man das sieht und die Unterschiede sieht, das ist ja, hat er die Foils von oben in den Rumpf reingesteckt und die kommen von der Seite raus, hat er kein anderes Boot. Ist das auch so ein Grund dafür, weil die Boote der Generation vorher, die sind ja teilweise mit, auch die Linked Out mit langen Foils, mit anderen nächsten Generationen Foils immer wieder ausgerüstet, verbessert worden. Das ist bei dem Boot ja nicht passiert. Ging das gar nicht, weil eben auch durch diese spezielle Alex Thompson-Konstruktion, oder?
Ja, ging gar nicht. Es geht viel auf Kompositbooten. Mit einer Stichsäge und Neubauen kann man sehr viel ändern. Aber ja, man braucht das Budget, das mitkommt.
Ich meine, er hat ja also auch den Bug sogar abgeschnitten.
Ne? Ja, genau. Also ja, die Story ist so ein bisschen diese Art von Foils. Da hat man das Gefühl gehabt, dass das gute Foils sind, um Vorwind zu segeln damals, weil sie Auftrieb generieren, ohne viel Lateraldruck zu generieren gleichzeitig, was hilft, um tiefere Winkel zu fahren, Vorwind. Heutzutage sind aber die Foils, die Formen, die man jetzt sieht, so effizient geworden, dass sie relativ viel Lateraldruck generieren, aber so viel schneller sind, dass das nicht mehr wirklich...
Lateraldruck ist Reibung, Widerstand? Oder
ist einfach, dass es wie ein Schwert hilft, dass das Boot nicht wegrutscht. Ach so. Oder, und durch das fängt der ganze Kreislauf von Auftrieb generieren, mehr aufrichten, das Moment zu haben, wieder mehr Segel dicht nehmen zu können oder mehr Druck in den Segeln fahren zu können, der fängt früher an zu funktionieren. Das heißt, die Schiffe, die kommen ein bisschen früher aus dem Wasser, die fahren ein bisschen schneller ab und die kriegen auch bei kleineren Windwinkel das Boot auf die Foils. Das ist ein bisschen unser Problem. Wir haben Mühe, irgendwo bei 60 Grad auf die Foils zu kommen. Bei den neuen Schiffen, die kriegen das hin, quasi auch am Wind zu foilen. Am Wind heißt irgendwo so bei 60 Grad rum auf einem Imoca, viel höher kriegen sie es noch nicht hin. Aber das ist bei uns zum Beispiel nicht der Fall. Und da sind dann schnell die Geschwindigkeitsunterschiede sehr groß. Und das Schiff, man könnte das auch modifizieren. Man spricht da etwa, auf dem Schiff müsste man neue Vollkästen bauen, weil die Geometrie des Foils halt völlig ändern würde. Neue Vollkästen und neue Foils, etwa 1 Million.
Ja,
okay. Sebastian, wie sind denn die Chancen, dass... viel Wind kommt. Du machst doch das Wetter, oder?
Ja, ich
mach
das Wetter.
Ja. Komm, mach mal ein bisschen Wetter.
Mach mal Wind. Ich bin ja eigentlich noch im Urlaub. Also,
aber am Geburtstag.
Ja. Und ich bring ja das Wetter quasi mit. Also ich komme ja nun aus westlicher Richtung und ich habe da eben nicht so gute Nachrichten für euch, denn tatsächlich kommt da ja so ein Hochdruckgebiet rein, was natürlich alle sehnlichst gewünscht haben, nach den doch eher durchwachsenen Tagen hier. Und so eine Bedingung wie vor einer Woche, anderthalb Wochen oder so, das wäre natürlich wahrscheinlich ganz gut gewesen. Aber ansonsten, so wird es jetzt ein bisschen schwierig mit Wind. Und ich fürchte auch, dass ihr auch nicht ganz hoch kommt dann oben Skagerrak rein, wo tatsächlich noch ein bisschen Restwind ist dann morgen. Also der wird dann wahrscheinlich vor euch noch ein bisschen wegbrechen.
Und Nordostsee-Kanal, ne?
Oder dadurch, ja, genau. Und vielleicht einmal abkürzen.
Das wäre mein Trick.
Ja. Du, wir sagen nichts. Nee, wir sagen nichts. Hier gucken eher nur auf Medizin. Ihr könnt da durch. Check
keiner. Wie Crowhurst, oder?
Genau. Es gibt doch jetzt im Moment GPS-Signal. Fehler hier auf der Ostsee, oder? Also,
noch besser.
Genau. Miku, was sagt man denn sonst in Frankreich so überhaupt über die... Nimmt denn Lorient diese Regatta groß wahr? Oder wie ist da die Stimmung in Frankreich?
Naja, also muss ich schon sagen, jetzt in den letzten 10 Tagen hat es jede Menge Berichterstattung gegeben, auch auf größeren Medien, also nicht nur hier die spezialisierten Medien wie Volleyballier und so weiter und so fort, sondern eben auch tatsächlich mal so in der Equipe und auch tatsächlich im Fernsehen gab es einige Ankündigungen. Es ist nur, ich habe so das Gefühl, es wird so auf einem anderen Wege den Leuten schmackhaft gemacht. Und zwar nicht mehr so nach dem Motto, so das große Abenteuer draußen, Le Grand Large, Le Grand Bleu, wie die Franzosen das nennen, sondern eher so die eben jetzt, was es ja letztendlich auch ist, als das Team als solches wird sehr in den Vordergrund gestellt. Und da sind dann die Franzosen auch wieder so, die Fans, die sind dann auch wieder sehr, sehr neugierig im Zusammenhang. Wie wird das, wenn so zwei große Köpfe beispielsweise, also nehmen wir nur mal als Beispiel, sind ja jetzt gerade nicht da im Raum, Thomas Rouillon und Beccaria. Also wenn ich mir das so überlege, sagen viele Fans, wenn das zwei so richtige, sagen wir mal, Dickköpfe unter den Seglern zusammensegeln auf einem Boot. Wie wird das, was das Ergebnis und so weiter und so fort anbelangt? Also ich sag's mal so, in der Kneipe im Moment wird ganz offen die Frage gestellt, mal sehen, ob die überhaupt zusammen das Rennen beenden. Also das ist jetzt einfach, das ist ein Kneipengespräch. Ne? Aber vielleicht kann der Simon auch was dazu sagen, weil es würde mich wirklich interessieren, wie du das siehst.
Auf die Ankommen.
Ja, ankommen werden sie. Klar ist die Situation nie einfach, wenn quasi der alte Skipper des Bootes und der das Schiff übernimmt, zusammen segelt. Zweihand geht das ja noch, aber wenn dann eine Crew rundherum ist, sind die Verantwortlichkeiten vielleicht nicht immer so einfach zu regeln. Vor allem auch mit dem Hintergrund, dass Thomas Villon im Moment auch neue Sponsoren sucht, weil er zwar ein neues Boot im Bau hat, aber noch keinen Sponsor dafür oder keinen mehr. Darum ist das sicher für Thomas keine super einfache Situation, was nicht unbedingt hilft für eine Regatta, aber ich weiß nicht, wie es bei denen an Bord abläuft. Ich nehme an, die sind professionell genug, damit die da einen Weg rundherum finden und sich gut organisieren dabei.
Ich fand das nur spannend, weil es gab ja schon diese Situation, wenn du dich erinnerst, auch Course de Cups, ne? Das, wo ja dann der Mast gebrochen war, wenn dich an das Video erinnerst, oder das hast du wahrscheinlich auch gesehen, wo die wirklich ja dann, da ist ja der, was ist denn, der Mastfuß ist gebrochen. Und da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht funktionieren. Und der ist dann wirklich, glaube ich, einen Meter oder so nach vorne gerutscht auf dem Deck. Und dann, du hast dann nachher noch dieses Video gesehen, wie die, und in diesem Moment, es knackt dann und dann siehst du wirklich live, wie die da reagieren. Und ich habe da auch sehr genau drauf geguckt. Dann sieht man ja manchmal, wer ist der Skipper oder wer nicht. Oder wird der ein, aber da hat jetzt Beccaria.
Ambrogio, ja.
Ambrogio Beccaria. Das sind ja nicht nur Französisch, sondern auch Italienisch, müssen wir jetzt sprechen. Wie er da quasi reagiert hat auf Thomas. Ne? Und der war ganz klar der Skipper, auch natürlich der Erfahrene. Da ist ja so ein Knacken, Krachen und was machen wir denn jetzt? Und das fand ich sehr speziell, diesen Moment, wie so ein Schlüsselloch-Atmosphäre, die du bei diesen Booten ja hast, wo, Alter, was funktioniert da? Und ich konnte es natürlich nicht so richtig verstehen, weil die ist auf Französisch, weiß ich gar nicht. Ja, ich glaube schon.
Ja, ja.
Also ich habe den Blick ganz anders verstanden.
Okay.
Ich habe den Blick anders verstanden. Ich habe den Blick so verstanden, was verkaufst du mir hier für ein Boot?
Ja, okay.
Ich habe das auch gedacht. Ich dachte, ist auch blöd, wenn du so ein Boot verkaufst und dann bricht hier vorne so ein Zeug weg. Also, so richtig schön ist das
nicht. Man muss ja auch dazu sagen, wir haben die ganze Zeit gedacht, oha, kommt der, das wurde ja nie thematisiert, ob die hier rechtzeitig herkommen. Das war gar kein Thema. Aber wir haben immer von Michael dann gehört, ja, jetzt machen sie gerade den Mast wieder rein. Ich habe ja auch gedacht, wir hatten im Vorfeld ja oft von Mastbrüchen gesprochen, wo einfach gar vor der Bonnie Globe, wo gar kein Ersatzmast da war. Ne? Aber die konnten ihn, glaube ich, reparieren.
Das ist nicht derselbe Mast.
Ist nicht derselbe Mast? Nee,
das ist der Mast vom Boot von Advents 2. Also vom Boot von Sam, vom alten Boot von Sam Goodchild, der da drauf steht jetzt.
Okay.
Und der andere Master ist noch nicht repariert. So schnell geht es dann doch wieder nicht.
Okay,
gut. Aha, siehst du. Ja, gut, okay, dann haben wir jetzt wieder eine Neuigkeit gehört von der Front.
Aber ja, das ist halt schon immer ein bisschen, wenn so ein Boot übergeben wird, auf der einen Seite ist es sehr effizient, mit dem alten Skipper zu segeln und mit dem Team, dass das Schiff vom Bau her kennt und schnell gemacht hat, zu arbeiten. So kommt man relativ schnell auf Speed. Das ist jetzt die Chance für Ambrogio bei dem Deal auch, dass er jetzt mit Thomas segelt und auch mit Morgan Lagravière, der auch etwa 3 Transats auf dem Schiff auf dem Zähler hat. Darum, der kann da sehr schnell Imoca segeln lernen. Ganz grundsätzlich, weil er kommt aus dem Class 40, er hat noch nicht so viel Imoca gesegelt und da wird er sicher schnell auf Speed kommen.
Wobei, muss man sagen, sind ja sogar 3 Boote, wenn ich das richtig im Kopf, wo genau diese Konstellation ist mit Boris, mit Klapčić, ne, die ja das Boot kauft und dann auch Transat fährt und bei Oro, ne, wie
heißt es? Ja, bei Arkea Paprec ist das dasselbe mit Johan und Corentin.
Genau, segelt auch irgendwie mit.
Genau.
Ja, aber jedenfalls dieses Konzept, das macht ja völlig
Sinn. Das macht völlig Sinn, vor allem bei einem Event wie diesem, wo es einfach ist, einen Segler auch dabei zu haben. Ja.
Eine kurze Werbung für unseren Podcast-Partner Orca. Überlegst du auch schon länger, ob du beim klassischen Kartenplotter bleiben oder doch auf Tablet und App umsteigen solltest? Dann schau dir mal Orca an, das Navigationssystem für alle, die heute modern unterwegs sind. Orca ist so einfach zu bedienen wie dein Smartphone und trotzdem so leistungsstark wie ein Plotter. Im Zentrum steht der Orca Core, ein smarter GPS-Empfänger und Sensor-Hub, den du ganz easy mit dem NMEA 2000-Netzwerk deines Bootes verbinden kannst. Damit holst du dir Daten wie Tiefe, Wind, AIS und mehr direkt in die Orca-App, auf Handy, Tablet, Desktop oder sogar auf deiner Smartwatch. Und wenn du einen Autopiloten hast, kannst du den direkt aus der App steuern. Orca hat übrigens auch ein eigenes Tablet am Start, das Orca Display. Wasserdicht, lesbar in der Sonne, hitzefest und es liegt kabellos in der Halterung. So behältst du jederzeit die Kontrolle, egal bei welchem Wetter. Ob du gerade deine Route planst, unterwegs navigierst oder einfach nur deine Instrumente im Blick behalten willst, mit Orca wird das alles ziemlich entspannt. Probier die App doch einfach mal kostenlos aus auf getorca.com. getorca.com. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und damit ist die Werbung zu Ende.
Euer Schiff war ja früher die Hugo Boss. Das ist ja auch schon mal fast mehr oder weniger auseinandergebrochen, ne? Damals.
Ja, das hat eine komplizierte Geschichte, das Schiff.
Und dann ist es noch verändert worden, irgendwie ein Bug verändert und oder?
Ja, genau. Also das, die Geschichte des Bootes war, das wurde gebaut und ist dann seine erste Transat Jacques-Vabre gesegelt, wo sie entweder eine Kollision mit etwas hatten oder wirklich ein technisches Problem, was in Kiel verloren hatten. Im 2021 sind sie ohne Kiel bis auf die Kapverden gesegelt und dann von dort mit dem Frachter nach Hause. Und darum ist auch die ganze Kampagne ein bisschen auf den Backfoot gekommen. Also hatten sie keine Zeit, dann das Boot wirklich auch zu entwickeln und wirklich auch schnell hinzukriegen für die Vendée. Und danach, Alan hat nie das Budget gehabt, da neue Foils reinzupacken, hat es aber geschafft, ein bisschen Budget zu haben, um eine kleinere Modifikation zu machen. Und dann haben wir entschieden, dass das Geld da am besten ist, 3,80 Meter neuen Bug zu bauen.
Kleinere Modifikation ist gut.
Das war recht eindrücklich, da wurde so unten... Und also 3,80 Meter abgeschnitten und eine neue Form unten angehängt und das Volumen, was ganz vorne unten im Bug war, quasi weggenommen, damit das Schiff, wenn es von den Foils fällt oder in eine Welle reinfährt, ein bisschen schneller wieder aus der Welle rauskommt. Und das hat auch relativ gut funktioniert, dass das Boot bremst nicht mehr so stark ab in den Wellen. Früher sind wir da irgendwie auf 18 Knoten darunter gebremst und heute bleiben wir bei 14, 15 Knoten und wenn man die Zeit nicht wieder braucht, zum wieder beschleunigen, wird der Durchschnitt dann schon auch höher.
Olli, so eine Ilbrug ist ja jetzt ein Vierteljahrhundert alt, ungefähr. Mhm. Also alt wie ich ungefähr. Ach nee, ich bin... Nee. kurz vertan.
Immerhin die Hälfte
von dir. Geht denn da auch so viel kaputt? Oder halten die, was würdest du sagen, halten die länger? Weil ich meine, segeln tut er die ja auch und hart gesegelt wurde die auch. Ist da alles neu oder ist da noch viel Original dran?
Nein, also ich glaube, es geht nicht so wahnsinnig viel bei den Imoca kaputt, wie wir uns das gerade vorstellen, weil wir natürlich sofort lauter Beispiele dafür haben, was alles kaputt geht. Aber die Boote selber, kann ich erst mal sagen, gehen strukturell nicht nur nicht kaputt, sondern sie werden auch strukturell nicht weniger. Also das Beispiel ist, dass der Mast ist ja ein Keel-Stepped-Mast, das gibt es ja heutzutage kaum noch, also Carbonmast, der durch das Deck durchgesteckt ist, steht unten auf der Bodengruppe. Um Wandenspannung raufzubekommen, nutzt man keine Spannschrauben. Damit würde man das nicht hinbekommen, sondern einen Mastjack, also eine Hydraulik, die den Mast hochpumpt. Man stellt Scheiben drunter und baut die Hydraulik wieder ab. Und seit einem Vierteljahrhundert ist der Druck, der erforderlich ist, diese Scheiben da drunter zu schieben im Frühjahr oder wieder rauszunehmen im Herbst, exakt der gleiche. Es sind immer 19,5 Tonnen, die wir brauchen, um den Mast nach oben zu schieben, dass wir die Scheiben drunter bekommen. Und nachdem wir das Boot oder die Boote eine Saison gesegelt sind und sie dabei aber artgerecht gehalten haben, also tatsächlich ernsthaft gesegelt sind, brauchen wir wieder genau diese 19,5 Tonnen, dass wir die Scheiben wieder rausnehmen können. Das heißt, die haben sich jetzt innerhalb eines Vierteljahrhunderts nicht einen Millimeter weit in diesem sehr stark belasteten Bereich bewegt. Also insofern kann ich schon mal sagen, die gehen wahrscheinlich, was ihre Struktur angeht, nicht kaputt, aber hier läuft irgendwo Felix, unser Geschäftsführer, rum, der wüsste jetzt sofort, wie viel Geld wir ausgeben, um die in Schwung zu halten, und das ist nicht wenig.
Ja gut, das stelle ich mir vor, aber die Boote sind auch, die sind ja innen drin. Ich bin ja mal mitgefahren.
Sehr gemütlich, ja.
So ein, darf ich die Farbe nicht? Aber in so einem Hornhaut Umbra?
Ja, das ist
das Aramid. Das ist Kevlar, ne?
Ja, genau, genau. Ja, also eine Aramidfaser, also Kevlar nennt man das, oder Twaron, je nachdem, wer welche Chemiebutze die Faser gerade hergestellt hat. Diese Klasse der 60er, die ist ja früher Whitbread 60, ist aus dem 93-94er Rennen. Zu einer Zeit, als Carbon-Bootsbau durchaus etabliert war. Aber das war auch noch eine Zeit, in der Rennleitungen weniger, also wie soll ich sagen, also es gehörte zum guten Ton, dass die weniger Einfluss darauf nehmen, wo die lang zu fahren haben. Das heißt also, es war verpönt, Ice Gates oder Exclusion Zones zu definieren.
Weil technisch auch nicht so richtig.
Um das zu realisieren, hätte man das Argos-System schon nutzen können, ja. Das wäre aus den 80ern. Okay. Also das wäre jetzt zumindest auf, ich sag mal, auf 50 Meter genau easy machbar gewesen. Mhm. Aber die, war durchaus eine andere Zeit. Mhm. Also das war Sache des Teams, der Schiffsführung. Ihr müsst ja wissen, wo ihr lang fahrt. Und weil die natürlich dann teilweise auf 56 Grad Süd oder weiter gegangen sind, teilweise
Eisgrenze, ne?
Ja, genau, teilweise dann eben wunderbar Eisberge auf dem Radar auch sichtbar gehabt haben.
Ist halt der kürzere Weg.
Ne? Ja, aber in Lee von diesen Eisbergen dann eben auch Growler sind, sind die dann einfach weiter mit 25 Knoten munter durch den Südozean gefräst, und dann stand halt in Luv einer am Wand und hat immer Ausschau gehalten nach den Growlern, wenn es hell genug war. Was ja im Südozean, im Südsommer da auch...
Das Magische daran ist, dass sie in der Nacht alle verschwinden.
Ja,
stimmt. Da gibt es eine irre Doku, also einen Clip auf YouTube, wo da einer hängt vorne auf dem Vorschiff und der ruft immer irgendwie Eisberg, irgendwie eine Meile, 3 Uhr, und hinten, dann kommt wieder ein Wellental, geht wieder hoch und sagt der Eisberg, 11 Uhr, halbe Meile, und dann schreit er hinten so: Is it the same? Und hier vorne so: I don't know. Und stimmt es, dass die in den Kojen mit den Füßen nach vorne geschlafen haben, damit die sich nicht die Köpfe kaputt machen, wenn sie gegen so einen Eisberg ballern?
Ja, unbedingt. Also diese Regel, die Boote aus Aramidfaser zu bauen, also aus Kevlar zu bauen, ist, weil wenn das mit 20 Knoten plus gegen einen Growler rasselt, ein Eisberg ist kein Problem, der ist auf dem Radar sichtbar, aber von dem brechen Teile ab, die sind, keine Ahnung, vielleicht so groß wie ein Lieferwagen oder so etwas, und die gucken einen halben Meter aus dem Wasser raus, also bei 6 Meter Welle jetzt nicht so gut zu erkennen. Und wenn man dagegen rasselt, weil die ja dann auch eben ein paar zig Tonnen wiegen, ist das ja nicht ganz so gesund für das Boot, und ein Boot aus Kevlarfaser würde das eher noch so mitmachen, dass es vielleicht dann doch noch schwimmend den nächsten Hafen erreicht, eins aus Carbon weniger. Das ist sozusagen der Hintergedanke, warum die damals definiert haben, die haben aus Kevlar gebaut zu sein. Und danach, also diese Boote waren ja die letzten 60er, die es gab. Ein Rennen später war dann die Klasse der Volvo 70, die waren aus Carbon, und dann gab es aber Exclusion Zones.
Ich fand das ja ganz interessant, jetzt bei der vergangenen Vendée Globe wurde ja immer diese Exclusion Zone angepasst, ne? Das war ja automatisch, war ja, also Satelliten, du kannst es, ja, erklär du das, wird ja aktuell, kann ja das Satellitenbild geguckt werden, wo jetzt gerade die Eisberge sind. Ne?
Für die Zuhörer, er meinte gerade Sebastian.
Sebastian, genau.
Ja, genau. Also Meteor France macht es, soweit ich das weiß, glaube ich auch, ne, für das Ocean Race. Und da werden einfach Satellitendaten ausgewertet, teilweise im sichtbaren, teilweise im infraroten Bereich, auch Falschfarben benutzt, also das ist alles jetzt ein bisschen kompliziert, aber genau, dann werden dann eben entsprechend geguckt, wo sind jetzt die Berge und wo verdriften die möglicherweise hin, und dementsprechend wird das angepasst. Und das ist tatsächlich nicht ganz so einfach, also wie man sich das vorstellt. Man denkt so, da hat man ein Foto und dann wird das klassifiziert, aber gerade eben diese kleinen Growler oder diese Abbrüche, das ist schon nicht so leicht tatsächlich.
Ich fand das nur strategisch dann spannend, weil dann wurde ja der Kurs angepasst und das galt natürlich, verbessere mich, aber es galt natürlich für den Ersten, erstmal jedenfalls. Und dann, so empfand ich das jedenfalls, dass die Ersten, klar, sind dann vorbei und hinten haben wir, erinnern uns an Coleman und die Videos.
Wo ja, darum haben die hinten dann auch mal gesehen, weil die Zone dann quasi aus sportlichen Gründen nicht angepasst haben und die dann einfach von detektierten Eisbären gewarnt haben. Hm. Und dann war es ihre Entscheidung, wie sie da rundherum fahren. Hm. Und das ist ein bisschen, für mich ist das ein reines Wettkampfproblem mit den ganzen Zonen. Je härter die Competition wird, je enger das wird, je weniger stellen sich die Teams auch dann vielleicht die Sicherheitsfrage, wenn es in solche Gebiete geht, um zu regattieren. Da geht es einfach, da gehst du halt noch weiter, du weißt einfach, wenn du rechts von denen bist, wenn du im Süden von deinem Konkurrent bist, dann wirst du in der nächsten Halse tiefer rauskommen. Das heißt, irgendwann wirst du vor ihm sein. Und dann, wenn du durchkommst, gewinnst du. Und wenn es knallt, dann hast du verloren. Und das ist ein bisschen, man merkt das auch in Frankreich, kein Team, die hassen diese Situation. Weil sie nicht in die Position gebracht werden wollen, wo sie entscheiden müssen zwischen Performance und Sicherheit. Und darum kommt das auch immer mehr, dass Zonen, wo es Gefahren gibt, sei es Eisberge, sei es verstärktes Walaufkommen, die werden immer mehr jetzt als gesamte verbotene Zonen wie quasi Inseln behandelt. Also zum Beispiel auf den letzten Transat-Jacques-Vabre wurden die Azoren zum Beispiel eingekreist, da durfte man da nicht reinfahren. Da war irgendwie eine Zone 30, 40 Meilen rundherum war verboten, einfach weil da das Wahlaufkommen in der Saison so stark ist, dass die Chancen einfach zu groß sind, dass man da irgendwo reinfährt. Wurde sogar bei einer Regatta, bei der Regatta, die in New York ankam, war das Ziel 100 Meilen auf dem Meer draußen. War quasi eine imaginäre Ziellinie, weil einfach an der Küste war die Chance, Wale zu treffen, so groß. Die Schiffe sind dann mit einer Geschwindigkeit von nur etwa 10 Knoten bis in den Hafen gesegelt und haben fast die Hälfte der Teams gesehen oder haben sogar Wale getroffen an dem Moment.
Ich habe mich da immer gewundert, also das ist tatsächlich wirklich so, weil ich denke mal manchmal, das ist vielleicht auch so eine PR-Geschichte, weil ich erinnere mich, diese Trimaran-Geschichte, Ultim um die Welt damals, da war plötzlich das Thema, die sind alles Walmörder, weil die Wale aufschlitzen.
Das ist schon, es ist ein Problem, einfach auch, weil es gibt wieder mehr Wale, weil der Walfang doch auch mehr begrenzt ist heute und die Schiffe sind einfach viel schneller geworden. Mhm. Schneller heißt ein Aufprall mit 30 Knoten in etwas stehen, das macht einfach absorbiert viel mehr Energie, wie wenn man nur mit 20 Knoten segelt. Und das ist genau das Problem. Also auch viel kleinere Dinge im Wasser machen heute große Schäden. Vor allem bei den Ölteams oder bei den ganz großen, ganz schnellen Booten.
Wie gut funktionieren diese Oscar-Systeme, die dann mit Infrarot zu orten zu können?
Die funktionieren recht gut für alles, was irgendwie aus dem Wasser rausschaut. Und das, also uns hat das schon mal, ich sage jetzt mal, das Boot gerettet, weil ein Fischerboot ohne AIS, so ein Holzding, hat das Oscar angesprochen und wir konnten da wirklich noch abfallen und rundherum fahren. Aber die kriegen halt alles, was wirklich unter der Wasseroberfläche oder knapp darunter ist, nicht detektiert. Und wir haben auf den IMACAS auch sogenannte Whale Pinger in den Kielbomben, die quasi Lärm machen unter Wasser, dass es die Wale verscheuchen soll, so quasi, oder mindestens aufwecken soll.
Ja, aufwecken, wenn sie
schlafen. Aber das ist auch, wir wissen nicht, ob es wirklich weniger Kollisionen wegen dem gibt oder so. Also es hat auch schon Boote gegeben, die mit solchen Pingern Kollisionen gehabt haben. Also das ist wirklich ein schwieriges Thema und das ist einfach ein Teil, den du nicht, das Risiko kannst du nicht auf null reduzieren. Das Risiko wird immer da sein, sei es ein Walfisch, sei es Abfall im Wasser, sei es ein Baumstamm, sei was auch immer. Und weil die Schiffe halt so schnell geworden sind, wird das schnell zu einem großen Problem.
In Deutschland haben wir das Problem mit den Riesenwälsen. Hast du das? Am Braumbachsee?
Aber die kommen da vermutlich nicht vorbei, am Braumbachsee.
Aber ich habe gerade gelesen, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es in der Schweiz auch das Problem ist, die greifen ja Menschen an. Und ich habe jetzt gelesen, habe ich noch gar nicht drüber geschrieben, aber am Dümmersee sind auch zwei riesige Wälse angetrieben worden. Und ich weiß, meine erste Contender-Regatta, ja, letztes Jahr, ich
muss
bin neunmal gekentert und jetzt weiß ich, woran das lag. Ich meine, beim Dümmersee wisst ihr ja, ist bis hier und so. Wenn da überall Wälse rum, solche Dinge, dann stolpert man da drüber. Ne? Ist quasi, ja, kleiner.
Ja, der Unterschied ist, da kannst du das Boot wegschmeißen und nach Hause gehen.
Ja.
Die Jungs nicht.
Wenn die noch angreifen. Aber vielleicht ist es eine schöne Überleitung zum.
Ja, warte.
Da bist du.
Gut. Mach mir meine Moderation nicht kaputt. Sorry. Nee, ich wollte gerade den tollen Witz machen. Ja. Sebastian, Eisberge wird es vermutlich nicht geben oder ist irgendwas geplant? Nee.
Was hast du mitgebracht? Also bis Den Haag auf jeden Fall nicht. Nee, aber das ist tatsächlich nicht. Also jetzt, das wird relativ entspannt jetzt.
Aber ihr habt ja doch diese Gibraltar-Strecke da vor euch mit Orcas. Habt ihr da irgendwas in petto oder?
Was wir mitnehmen werden, sind so
Fackeln.
Ja, so Petarden, genau, die quasi unter Wasser explodieren und die abschrecken sollen. Also das sind so, sieht aus wie eine Handfackel, ist aber macht einfach einen Knall. Und das hat anscheinend schon funktioniert. Mhm. Es hat schon Boote gehabt, die Probleme gehabt haben, auf Überführungen mit Orcas und die haben dann quasi, das war meistens in den Flauten, weil dann kommt es überhaupt nah an die Schiffe ran und es ist wirklich das Problem, wenn es keinen Wind hat. Die haben dann einfach alles hochgezogen und gewartet. Und das hat irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gedauert, bis die aufgehört haben, da gegen den Kiel zu knallen.
Also ich glaub, auch so Imokas sind schon...
Ja, das war das Beispiel war zum Beispiel von Malizia, als sie zurücküberführt haben.
Nach dem Ende des letzten Ocean.
Ja, genau. Also sind sie wirklich eine gute halbe Stunde, dreiviertel Stunden mit beiden Rudern oben und Foils drin und haben einfach gewartet.
Wobei, aber man kann doch die Ruder hoch, ihr könnt die Ruder hochmachen.
Ja, genau. Haben alles hochgenommen. Okay. Alles hochgenommen und haben gewartet, dass mindestens die fragilen Teile nicht kaputt gegangen sind. Weil der Kiel auf dem Imoca ist aus Inox, zum Vollen gefräst. Da passiert nicht so schnell etwas, was strukturell gefährlich wird fürs Schiff. Ja, da kann sein, dass irgendwie der hintere Teil, der aus Schaum ist, irgendwie abbricht und dass es hydrodynamisch nicht mehr so schön ist. Ja. Aber bis der wirklich kaputt geht, da braucht es viel. Aber ein Ruder oder ein Foil, das geht ein bisschen schnell.
Aber da gibt es so von so einer Regatta-Organisation, hätte ich gedacht, ich meine, das Thema kennen die ja und das fahren ja alle da durch. Da gibt es aber nicht irgendwie eine Empfehlung, dass sie sagen, mach das oder manche schmeißen Sand, ne, habe ich gehört, oder...
Ja, also da gibt es schon, es gibt jetzt keine richtige Prozedur. Die einzige Prozedur, die es gibt, ist, dass wir einen Button haben auf unserem Navigationssystem, welche dann den Wegpunkt, wo die Wale waren, automatisch an alle anderen Schiffe teilt.
Also in welchen Geschwindigkeiten ist es denn ein Problem? Also bei 20 Knoten haben die ja wahrscheinlich Schwierigkeiten hinterher.
Genau, die Orca selber ist wirklich bei niedrigen Geschwindigkeiten, bei Flauten Probleme, ja. So wie ich das verstanden habe. Ich habe selber noch nicht erlebt, aber so wie man hört, ist es meistens bei wenig Wind. Wenn die Schiffe schnell genug sind, dann interessiert sie das nicht wirklich.
Weil ich fand das ganz, weil ich hatte Boris einmal gefragt, das war mit dem ersten PK in Hamburg und da war auch kam das Thema irgendwie auf und er so, da schien er sich gerade so damit zu beschäftigen. Ach ja, wir müssen dann durch Gibraltar und dann irgendwas auch so von Sand erzählt. Ich sagte, du nimmst doch keinen Sand mit auf der Kiste. Und ich habe schon gedacht,
vor allem, weil du wahnsinnig viel brauchst. Das wiegt
ja
wirklich. Also, reicht nicht so ein Säckchen.
Dann fährt das Schiff irgendwie so durch. Oder du machst ja irgendwie diese wir haben doch so diese Bilder von diesen Stahlnägeln an Rudern. Alter, was ja Leute da irgendwie langsam dran. Aber jetzt wurde er kürzlich nochmal gefragt und dachte jetzt, hätten sich vielleicht mit beschäftigt, aber es ist so ähnlich. Du kannst auch, Also eine Maßnahme dagegen ist ja, soweit ich mich erinnere, 20-Meilen-Linie, ne? Also dass man nicht ins tiefe Wasser irgendwie fährt. Aber das kannst du ja nicht strategisch, taktisch.
Ja, vor allen Dingen, da sind überall diese ganzen Fischernetze und die dümpeln da alle rum. Da möchtest du mit so einer Karre nicht durchfahren.
Also das ist im Grunde wahrscheinlich wie mit den Eisbergen, dass du sagst, okay.
Ja, das sind auch so die Dinge, die du einfach nicht voll unter Kontrolle hast, oder? Und da kannst du dich erwischen oder wie auch nicht. Wir sagen immer, wir haben die Wahlkollision gehabt, wir haben das abgehakt, jetzt statistisch gesehen ist gut, da sind wir wieder für ein Jahr oder zwei, sollte es wieder gut sein, aber
wahrscheinlich eher ein Thema für die Medien,
ist ein Thema, was einfach nicht kontrollierbar ist zu 100%.
Kannst du schon langfristig was sagen, ob die Chance besteht, eine Flaute ist da unten? Ist du weißt doch immer alles.
Ja, das dauert ja jetzt nur noch 3 Wochen oder so.
Das dauert noch ein bisschen. Ne?
Was hast du denn
für Wetter jetzt so mitgebracht für in 3 Wochen?
Naja, also grundsätzlich sind wir jetzt in der Jahreszeit, wo es ja doch tendenziell eher weniger stürmisch zugeht. Ausgenommen letzte Woche, jetzt hier in den mittleren Breiten, aber je weiter ihr nach Süden kommt, desto stabiler wird es ja. Also von daher die Gefahr ist, dass sie dann doch da sehr langsam durchfahren, ist relativ groß. Die Frage ist so ein bisschen, wie da jetzt im Moment gerade so die Phase ist mit den Walen an sich. Also ich weiß nicht, da gibt es ja natürlich Walwanderungen, die ja dann irgendwie, soweit ich weiß, dann irgendwie auch mal in kältere Gefilde ziehen, weil es da fischreicher ist und im Sommer dann irgendwie wieder zurück oder beziehungsweise im Winter dann zurück und so weiter. Also von daher weiß ich gerade gar nicht, wie da die aktuelle Lage ist. Vielleicht ist es doch deutlich entspannter, als viele im Moment gerade denken.
Ja, im Moment ist es, glaube ich, nicht so entspannt, aber es gibt so Ampelsysteme. Ich hätte gedacht zum Beispiel, dass man sagt, okay, man weiß immer ungefähr, wo diese Gruppe ist. Ich hätte gedacht, dass sie vielleicht reagieren und sagen, von so einer, wie so eine Exclusion Zone für Eisberge, dass man so oder fahrt halt außen rum, da sind die nicht. Aber
also ich bin sicher, dass das auch diskutiert wurde, solche Maßnahmen. Also da wirklich auch einfach Exclusion Zones zu machen, aber es ist halt ist schwierig, die zu positionieren.
Und mit außenrum meintest du jetzt Kap der guten Hoffnung?
Die sitzen nicht genau da auf dem Schluppi zwischen Gibraltar und Warten an der engsten Stelle. Die sind schon ein bisschen außerhalb. Das heißt, du kannst schon rumfahren. Das ist wie so eine Tonne, kannst du dir das vorstellen. Weißt du,
wir hatten das Problem, als wir mit dem Class 40 Quebec-Saint-Malo gesegelt sind. Da gibt es Gebiete, wenn man aus dem St. Lawrence-Strom raussegelt, wo es geschützte Wale hat, und wenn da einer gesichtet wird, wird in einem ganzen Streckengebiet die Maximumgeschwindigkeit auf 10 Knoten runtergeholt. Und das mit einer Seglerregatta, die da durchfährt. Wie kontrolliert man dann? Über wie viel Zeit misst man da die Durchschnittsgeschwindigkeit und so? War eine Riesendiskussion vor der Regatta. Zum Glück ist es nicht passiert, weil ich weiß nicht, wie das eine Wettfahrtleitung irgendwie hätte handeln können, wenn da quasi eine höhere Instanz sagt, ist einfach das Seerecht, das sagt 10 Knoten Maximum. Und es ist, gibt es auch eine große Buße, wenn ihr schneller fährt. wie handelst du das als Wettfahrtleitung? Ist wirklich schwierig. Ja.
Also die besser gesponserten Teams, die hatten dann einen Vorteil, weil sie sich die Buße eher leisten können.
Genau, das haben wir dann auch gesagt. Dass wir uns da einen großen Sponsor auf den Segeln haben, um schnell segeln zu dürfen, oder?
Nehmen wir jetzt just die Metro oder wollen wir ein bisschen was für die Buße haben?
Aber spannendes Projekt, du hast jetzt gerade am Rande so ein bisschen angesprochen, Quebec Saint-Malo, man hast ja auch mit einem deutschen Team gesegelt oder wolltest du segeln.
Wollten wir segeln,
mit Hendrik Witzmann und unseren beiden
Lennart und Melvin,
die jetzt ja auch um die Welt segeln wollen. Erzähl doch mal, das war eigentlich ein total cooles Projekt. Ihr wart ja auch, glaube ich, auch technisch echt gut orientiert mit einem schnellen Boot, aber das ist irgendwie in die Hose gegangen.
Das war eigentlich auf gutem Wege, eine super Regatta zu werden. Und das ist dann kompliziert geworden, etwa 4 Tage vor dem Start, als wir bei einem Trainingsschlag da im Fluss drin eigentlich aus einem komischen Grund das Vorstock gebrochen hatten. Glück gehabt, dass der Mast nicht auf dem Deck gelegen hat danach. Dass das Vorlicht der Genoa stark genug war, dass der Mast oben blieb. Und konnten dann mit ein bisschen gut reden den Kabelmacher davon überzeugen, dass er eine Nachtschicht einlegt und uns ein Kabel macht so in 2 Tagen und daraus schickt es ein PBO-Kabel, was eigentlich noch ja, im richtigen Zyklus war, um sich zu ersetzen. Normalerweise haben die so einen Ablaufdaten von 3 Jahren drauf. Mhm. Und das war am Ende, aber eigentlich, ja, eigentlich hast du da ein bisschen Marge. Wahrscheinlich war es der Grund, dass das Kabel bei schnellem Vorwindfahren zu locker geworden ist und sich immer so ein bisschen, ja, am selben Ort geknickt hatte, unten gleich, wo die Kausche aus dem Segel rauskam. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum es gebrochen ist. Und wir hatten dann das Problem, dass das Paket mit dem Kabel drin von der Fluggesellschaft nicht mitgenommen wurde und dann erst 2 Tage nach dem Start bei uns ankam. Das war sehr, sehr, sehr ärgerlich.
Mich interessiert, wie fand Hendrik das denn? Ich kenne Hendrik ganz
du
gut
kennst Hendrik, ja,
vom Matchracen, also, ja, als Gegner. Ich sage immer, wer, ja, bellt, beißt nicht, aber beim Matchrace ist er, aber ist ja auch älter geworden und er macht ja tolle, ist ja dann zu, ist auch sehr gut Drachen gesegelt, ja, danach und dann auf Hochsee, ja, der wollte ja auch Mini-Transat, also, mhm, hat da irgendwie ein Problem im Knie gehabt. Mhm. Michael sagt auch, Michael kennt ihn auch ganz gut und sagt, sprech mal Simon auf Witzi irgendwie an, aber ich glaube, in so einer Situation kann ich mir vorstellen,
dass... Ah ja, das war eine schwierige 2 Tage und, ja, gehen wir noch, gehen wir nicht, versuchen, ja, wir hinterher zu segeln oder nicht und so. Und am Schluss war dann die Wettersituation auch so, dass es eigentlich klar war, dass hinterherzukommen, ja, dass wir nicht mehr im gleichen System sind und, mhm, dass da eigentlich nichts mehr zu machen ist. Darum habe ich dann das Schiff überführt schlussendlich.
Ach, du bist alleine rübergefahren?
Nee, nicht so, alleine, also, aber, okay, ja, aber ja, wir haben das Schiff dann überführt und, ja, ja, ist dann...
Spaß gemacht.
Ja, ist auf den Atlantik überqueren, aber es ist sicher nicht dasselbe, wie wenn du da im Regatta-Modus rüberfährst.
Kurz zu den beiden, die fahren ja jetzt bald um die Welt, ne? Kannst du was zu Melvin und Lennart sagen?
Sehr umtriebiges Team, ja, auf allen Fronten sind sie da bereit. Ich hoffe, sie kriegen das hin, da auch vorbereitet zu sein für diese Weltumsegelung, weil sich das auch relativ spät jetzt entschieden hat, die ganze Geschichte. Die machen das eigentlich sehr gut und haben auch eine Struktur um sich herum, die auch relativ viel Arbeit in kleiner Zeit erledigen kann. Aber ja, die müssen jetzt ein bisschen aus dem sag ich mal, Businessleben zurück ins Seglerleben und sich dann auch um die wirkliche Seglerei kümmern. Und das ist sicher jetzt ein bisschen deren Herausforderung, weil sie dieses Jahr noch nicht viel gesegelt haben, dass es dann jetzt relativ schnell auch große Etappen gibt, wo die lang auf dem Wasser sind, wo dann halt auch alles, die Vorbereitung halt doch ins Spiel kommt.
Spannend. Bist du da ins Routing involviert? Oder?
Wir haben tatsächlich...
Bestimmt mal mit denen
wir haben eine Anfrage gekriegt, so viel glaube ich sagen, irgendwie lief auch ein bisschen über Transocean, weil die ja auch viel Sponsor
pushen dafür,
ja,
ne?
Ja, genau, bei Lina Rixens ja auch zum Beispiel. Ah, ja. Und genau, was da jetzt draus wird, müssen wir mal sehen. Ich bin ja ein paar Tage jetzt nicht im Büro gewesen, von daher bin ich gespannt. Die Frage ist ja immer, was ist möglich, was ist erlaubt und was nicht. Also so ein Vorbriefing, das gibt es immer mal wieder. Das habe ich auch mit Sandy Beuke schon alles gemacht, wenn dann die Regatta nicht länger geht als 3 Tage, das passt immer ganz gut. Aber dann, so wie bei euch, wenn ihr längere Etappen macht und so weiter, das wäre schon schön, aber das ist mittlerweile ja nicht mehr erlaubt. Also externes Routing ist untersagt. Das muss ja jede Crew für sich selber machen. Deswegen gibt es ja dann häufig auch einen Navigator an Bord, der ja, so wie man aus den Videos von Boris auch gesehen hat, irgendwie zum Teil ja gar nicht frische Luft schnappen, sondern irgendwie 24/7 dann unter Deck sitzen am Rechner und mal kurz die Augen zumachen und dann weiter darauf hoffen, dass alle 5 Minuten neue Wetterdaten kommen, was natürlich auch völliger Quatsch ist, aber ja, genau, also da wird halt wild gerechnet und wird geguckt und genau, ja,
für dich auch mal ein Job, oder? Hast du nicht mal,
ich sag nicht nein, also bei solchen kurzen Etappen dann das,
ja, aber ich meine, so ein Know-how, so ein Wetterwissen, das ist ja wirklich da Gold wert, also es gibt ja auch die, beim Crew-Segeln dann im Grunde ist es ja dann das Wissen eines Skippers beim Warning Group, der muss alles wissen und da kannst du es ja in Teile einteilen halt. Ne?
Ich finde das extrem attraktiv, ja, also deutlich attraktiver auch als die Solo-Geschichten. Einfach auch, was dann nachher am Ende mit dem Onboard-Reporter-Content dann auch für den Einzelnen zu Hause geliefert wird. Ich hatte schon das Gefühl, dass Boris bei der zweiten Etappe schon ein bisschen müder war als bei der ersten. Da war noch sehr motiviert, euphorisch irgendwie und kam dann später so ein bisschen so, ach, also es kam jetzt für einen zu Hause, der gesessen hat, als vielleicht auch Fan irgendwie so, kam so ein bisschen drüber so, ah, okay, jetzt muss ich nochmal ein Meeting machen, nochmal ein Video und so weiter. Und das war dann irgendwie die Jahre davor, dann bei der ersten Runde, dann schon noch ein bisschen, kam ein bisschen mehr Spirit rüber, fand ich so ein bisschen. Und das ist dann eben bei einer Etappe, wo dann einfach dann 5 Leute an Bord sind, da ist das noch was anderes. Also
war eine Bewerbung, glaube ich.
Es gibt eine schöne Legende aus von unseren Booten, weil auf SEB war Marcel van Triest Navigator und das war jetzt zu der Zeit, also oder ist es ja noch Legende, noch, also der absolute King. Also er hat ja bei Dauphin auch das externe Routing, also da war ja auch nicht erlaubt, aber er hat eben diese Routing-Beratung vor dem Start immer gemacht und die Legende ist, dass er ein einziges Mal in der vorletzten Etappe von La Rochelle bis Göteborg sein Ölzeug einmal genutzt haben soll, sonst im Laufe des Rennens wohl nicht. Das heißt also, es ist ein guter Job für Leute, die keine Probleme mit Seekrankheit haben, aber wasserscheu sind.
Und nicht so viel Tageslicht brauchen. Ja,
genau.
Ja.
So geil.
Also grundsätzlich ja, also ich segle natürlich auch gerne, deswegen sitzen wir nicht ohne Grund auch hier sozusagen genau in dem Verein, wo ich auch Mitglied bin, aber genau, und von daher, ich habe auch so meine Berufung gefunden, Wetter und eben auch Segeln, und wenn man das dann eben auch noch auf professioneller Ebene machen darf, im gewissen Sinne noch, wo es noch erlaubt ist, macht das umso mehr Spaß, aber ist natürlich dann immer restriktiver geworden, von daher sozusagen das ganz hohe Top-Niveau darf ich nicht rein. So auf der Ebene sozusagen, vom Büro aus. Aber also, alles andere.
Obwohl ich mir das toll vorstelle, weißt du, beim The Ocean Race, ne, so unten im Südpazifik, diese Onboard-Reporter, und du stehst vor so einem Greenscreen und machst die Wetterkarte.
Das
ist schon ein tolles Bild. Ja.
Wobei Neno hat ja beim America's Cup durchaus auch den Job gehabt, ne?
Ja, genau. Oder DC Mac oder was er alles gefahren ist.
Ja,
ne?
Also,
ist
doch alles. Ja.
Genau. Du machst das viel, ne? So Wetterrouting für Segler und so.
Ja, genau. Also tatsächlich, also wo es erlaubt ist. Wo es grundsätzlich erlaubt ist, sind Fahrtensegler. So, das ist natürlich aber eben nicht auf dem Niveau, über das wir jetzt gerade hier reden und was wir jetzt gerade draußen sehen. Und wie gesagt, das ist nicht mehr zulässig von den meisten Regatta-Regeln. Und von daher, genau, es gibt so Gerüchte, wir sind ja unter uns, dass durchaus noch immer mal wieder über gewisse Kommunikationswege dann vielleicht auch noch versteckte Hints irgendwie von außen mitgegeben werden sollen, mutmaßlich, die dann von der Crew ausgewertet könnten, um dann Vorteil zu erhaschen. Aber ich weiß nicht, wie das jetzt bei euch ist, inwieweit der Kommunikationsweg nach draußen kontrolliert wird, ob der dann im Nachgang, ich weiß ja, bei der Vendée war es, glaube ich, so, dass da irgendwie, war das alles, was Boris sozusagen dann beispielsweise rauskommuniziert hat, wurde, glaube ich, irgendwie noch eine Woche lang irgendwie gespeichert und dann vielleicht noch irgendwie ausgewertet oder geguckt, ob es da Unregelmäßigkeiten geben könnte oder so.
Die großen Kanäle, die können quasi nachkontrolliert werden.
Ja.
Es ist aber schwierig, ganz ganzheitliche Kontrolle der ganzen Kommunikation, die von Bord kommt, da wirklich seriös zu machen. Da müsste wirklich alles über einen Server laufen und so.
Ja.
Ob da jetzt noch ein Satellitentelefon mehr an Bord ist oder nicht, das ist so schwierig zu, also da, ja, das, eine absolute Kontrolle wird es da nie geben, und das gehört, ja, das gehört halt ein bisschen dazu, dass man dem anderen da ein bisschen vertraut, dass das nicht passiert. Ja. Es ist klar, es ist sicher mal passiert in anderen Regatten bei gewissen Teams oder bei gewissen Einhandseglern. Aber ja, das ist so ein Thema, wo man, ich habe das Gefühl, da wird man in der Zukunft ein bisschen mehr überlegen müssen, wie das, weil der Zugang zum Internet und so ist so viel einfacher geworden in den letzten Jahren, dass es auch die Versuchung wahrscheinlich größer geworden ist wie früher, sich da noch ein bisschen mehr helfen zu lassen oder vielleicht den einen oder anderen personalisierten Webseite zu haben, die da ein bisschen was angepasster auf ein Schiff oder so bereitstellt, aber
das war ja bei uns, wir haben vor der Vendée gab es eine Pressekonferenz, da war Boris zu Hause und dann brach immer das Netz bei dem zusammen und dann kam er über Handy, dann kam er wieder hier, da, der war ständig weg und eingefroren, und die nächste Pressekonferenz war unterwegs von der Vendée und dann denkst du, huch, das war die beste Verbindung, die alle da in diesem Zoom-Meeting hatten, auch als er mit Habeck gesprochen hat. Habeck hat auch ab und zu so kleinen Hänger gehabt und Boris saß da in 4K und Und hat das, wir hatten dieses Thema auch schon mal im Podcast mit diesen Informationen. Ich meine, du brauchst ja nur ein Handy, du brauchst ja nicht mal ein Satellitentelefon.
Ja,
du hast ja Netz, ein Handy da reinzuschmuggeln, würde natürlich gehen. Also klar.
Besonders, wo es das Thema nun gab, halt mit Clarice Krämer und ihrem Mann. Ne? Großer Skandal, da wurde ja dann auch in der Szene noch angeschwärzt, heimlich irgendwelche Screenshots verteilt und dann wurde dann spekuliert, aus welcher Ecke das kam. Und dann kam diese unsägliche Escoffier-Geschichte, ging dann noch irgendwie alles. Also das ist ja schon auch ein Haifisch, bin nicht alles Freunde mehr dabei. Okay, ich habe dann das so verstanden, sie wurde ja dann auch entlastet. Also die Geschichte war, dass ihr Mann ihr während der Vendée Globe tatsächlich versteckte Hints gegeben haben soll. Da wurde sie dann komplett entlastet, aber es wurde erstmal irgendwie da ins Spiel gebracht halt. Und dann hieß es aber schon, ja, wir versuchen das, vielleicht das, was du gerade beschreibst, irgendwie besser in den Griff zu kriegen. Aber ich verstehe jetzt auch, es ist wahrscheinlich schwierig, ne? Wenn da das kriminelle...
Technisch ist die Herausforderung sicher schwierig, das vollständig abzusichern, sage ich jetzt mal. Dass man die großen Wege und die großen Datenströme anschauen kann oder so, das ist vielleicht möglich heute, aber dass es wirklich dann auch alles kontrolliert wird, das ist sehr schwierig.
Ich finde es nur krass, dann auf der anderen Seite, man könnte ja auch sagen, das ist ja fast wie Doping, wenn man sagt, Doping gibt man frei, ich meine, dann hat man die Regatta, da haben wir ja eigentlich auch schon wie bei den Ultim, ne? Also das ist ja bei den großen Trimaran, 100 Fußtrimaran, da ist externes
Routing erlaubt. Im Normalfall ist bei allen Multiholes ist externes Routing erlaubt, vor allem wenn sie zu zweit oder alleine unterwegs sind.
Und da, ich stelle mir dann nur immer vor, also das ist ja schon eine andere Leistung, wenn du bei der Vendée Globe da bist, alles selbst machen musst, als wenn jetzt da ein Team wirklich an Land sitzt. Das sind ja dann wirklich Spezialisten. Ich fand Trieste ist ja nicht auch noch im Spiel? Oder
ja, die Jungs sind, das ist eine ganze Generation von denen, von Bernaud, von Trieste. Die sich dann für 40 Tage irgendwo in einem Haus einschließen mit ein paar vom Team und einem Koch. Und die machen da, wie auf dem Schiff, machen sie da Wachrhythmus und versuchen das Ding so genau wie möglich alle Fronten zu positionieren und denen so gut wie möglich zu sagen. Die haben Live-Daten von Bord, wissen genau, wie viel Wind die messen, was die für einen Luftdruck haben dort, wie schnell sie gerade segeln. Und so versuchen, denen so gut wie möglich zu sagen, wann sie ihre Manöver fahren müssen, wann sie mehr aufs Gas geben müssen, um vor der Front zu bleiben oder und solche Dinge. Und das ist auch, also ein Freund von mir war in so einer Routing-Zelle dabei für solche Rekorde und das ist ein sehr spannendes Ding. Man muss aber ein bisschen Geek sein, um da 40 Tage lang vor einem Computer zu sitzen. Und da quasi auch an Land so ein Tag-Nacht-Rhythmus zu haben wie auf einem Boot, das ist schon noch relativ speziell. Kann man Gott schief füttern.
Genau, ja, ich finde es aber auch tatsächlich, was macht das mit dem Spiel? Ne? Ich meine, das verändert das Spiel total. Derjenige
an Bord
ist Befehlsempfänger. Ich weiß gar nicht, wie das ist, ob da eine rote Lampe aufleuchtet und ey, jetzt musst du halsen oder so. Das wird natürlich anders kommuniziert, aber das ist ja ferngesteuertes Segeln eigentlich von Land aus.
Ja, schon. Es geht dann auch ein bisschen darum, und das ist auch das, was am meisten kommuniziert wird, könnt ihr die Geschwindigkeiten, die wir simulieren, überhaupt halten oder nicht? Okay. Wie schnell könnt ihr sein? Habt ihr wirklich das Wetter, was auch angesagt wird? Und klar macht das Spiel ein bisschen anders. Das ist eigentlich das Harte, sage ich mal, am Einhandsegeln. Dass du deine Entscheidungen selber an Bord treffen musst. Und ich finde nur schon, der Unterschied ist groß zwischen alleine zu segeln oder zu zweit oder in Crew, weil du hast dann nur schon eine zweite Meinung, hilft schon sehr viel. Dass du dich nicht, wenn du ein bisschen zu müde bist, um objektive Entscheidungen zu treffen oder wenn du ein bisschen zu extrem bist von Natur aus oder so, dass du dich irgendwo in ein Szenario verrennst, was dir gut scheint, aber eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass es so passiert, sehr klein ist. Und solche Dinge kannst du, wenn du zu zweit oder zu dritt, zu viert bist, viel schneller eliminieren wie selber. Also du hinterfragst dich viel weniger, wenn du die Routenwahl ein bisschen mit mehreren Leuten machst und nicht ganz alleine. Ist ja oft so, auch auf Crewbooten, dass der Skipper mit dem Navigator zusammen dann die Entscheidung trifft, wo dann wirklich lang gefahren wird. Und dieser Austausch, der, habe ich das Gefühl, der vermeidet sehr viele grobe Fehler.
Sag mal, eure Kampagne jetzt am Malat soll nächstes Jahr oder in zwei Jahren, ist das die Ocean World Race oder wann ist das? Nächstes Jahr ist...
Genau, nächstes Jahr ist nur ein Transat, was von Ocean Race organisiert wird, von Alicante nach New York, soviel ich weiß. Und dann ein Jahr später ist dann wirklich Ocean Race. Also gleich nach der Route rum, normalerweise im Januar, starten dann die Boote rund um die Welt.
Und du bleibst bis jetzt im Team und ist denn geplant, das mit dem Schiff zu machen oder habt ihr einen Neubau geplant?
Im Moment haben wir einen Sponsorenvertrag, der bis Ende Race läuft.
Dieses Race.
Aber ich dachte, das wird ja Sinn machen, weil Amala ist ein Etappenziel.
Darauf hoffen wir auch. Ja. Okay. Dass das auch für Sie Sinn macht.
Vielleicht, dann, die hören das bestimmt.
Ja. Bis jetzt ist nichts unterschrieben. Es ist ganz klar unser Ziel, dass wir das versuchen, den zu verkaufen, damit das auch weitergeht, dass es nicht nur eine One-Shot ist für einen Monat jetzt. Aber ja, im Moment offiziell können wir nicht sagen, in welcher Form das weitergehen wird. Und wir sind uns aber am informieren, was es gibt für Möglichkeiten, an ein besseres Schiff zu kommen. Gibt es gute Schiffe, die zum Verkauf kommen? Bauslots wird langsam eng. Müsste man schnell wissen, dass Geld kommt, um noch ein neues Schiff bauen zu können, weil das dauert doch ein paar Monate, so ein Schiff zu bauen.
Aber die Entwicklung dahin ist ja auch ein wichtiger Faktor. Inwiefern könntet ihr die aus dem Handgelenk schütteln?
Ja, es hat schon ein paar Schiffe, die jetzt für Ocean Race oder in den guten Timings gebaut werden. Also die Möglichkeit ist immer, quasi einfach zum gleichen Designer zu gehen und quasi so ein Design-Package zu kaufen. Das ist heute möglich. Da haben sehr wenige Designer, verkaufen da wirklich Exklusivrechte drauf. Dann ist die nächste Frage, sind dann die Bauformen. Gibt es eine Möglichkeit, an eine Form ranzukommen, die schon existiert, die man schneller nutzen kann, die man nicht selber bauen muss und nochmal zwei Monate verlieren bei der ganzen Geschichte? Aber ja, leider sind wir noch nicht ganz in dem Stadium der Diskussion. Wir sind am Schauen, welche Möglichkeiten gibt es und versuchen da auch was Machbares zu präsentieren und hoffen dann, dass die darauf einsteigen.
Und ist das für dich so ein Weg, den du gehst, jetzt, weil du jetzt gerade Bock drauf hast, oder planst du auch in diese Imoca-Szene oder irgendwo mal eine Vendée zu segeln, oder sagst du nee?
Ich habe ganz klar den Traum, mal eine Vendée zu segeln.
Man muss dazu sagen, finde ich, ist mir auch aufgefallen, als ich mich mit dir beschäftigt habe, aber was war denn das? Ich glaube, Route Rum, gewonnen hat Richomme. Zweiter war hier der Italiener. Du warst Vierter. Also ich meine, du bist genau da bei 56 Schiffen und ich glaube 39 in den Ziel gekommen. Also du bist da ganz oben eigentlich. Und wenn du das siehst, die Kollegen, und die haben schon ihr... Guckt man da manchmal, oder ist das dann, das ist vielleicht das Schweizer Problem? Oder
ja, klar ist es ist ein bisschen schwieriger, wenn die Sponsoren 1000 Kilometer vom Meer weg sind oder von dem Ort, wo das Projekt passiert. Also diese Distanz zu überbrücken ist schwierig in der Schweiz, ganz klar. Segeln ist einfach kein großer Sport in unserem Land, auch wenn es mal einen Link gegeben hat oder so, aber da ist so ein großer privater Geldgeber dahinter gestanden, der das quasi ins Rollen gebracht hat, dass es nicht wirklich vergleichbar ist. Darum, ja, es ist ein Traum von mir. Ich habe mittlerweile zwei Kinder in Bretagne. Ich kann auch nicht, wie das Gewisse machen, einfach einen Investor suchen, mal ein Schiff kaufen mit irgendwelchen Investoren und dann hoffen, dass ich Sponsoren finde. Das ist so der Weg, der von vielen, die quasi ihre erste Wunde so ohne großen Sponsor segeln. Das funktioniert meistens so in der Reihenfolge, dass sie sich einfach in eine Situation bringen, dass sie keine Wahl mehr haben, dass es funktioniert und dann irgendwie eine Lösung finden. Darum ja, bei mir ist mehr so das Stadium, ich versuche Leute um mich herum zu finden, die mir helfen können, so ein Projekt aufzubauen, weil heute... Das wird immer größer. Also man braucht von Edition zu Edition mehr Geld, um seriös bei so einer Vendée Globe dabei zu sein.
Wie viel?
Heute unter einer Million pro Jahr ist es schwierig, überhaupt dabei zu sein.
Aber sonst sind tatsächlich, ich glaube, ein neues Boot ist 7-8 Millionen.
Ja, da reden wir jetzt nicht mal von Investitionen vom Boot. Da reden wir nur laufende Kosten, Versicherung und Abschreibung für ein Boot. Unter einer Million pro Jahr... ist hart.
So ein Projekt wie Malizia, wie, was würdest du sagen, in den 4 Jahren?
Ja, pro Jahr wahrscheinlich irgendwo 2-2,5 Millionen. Ja. Ohne, nur wirklich Boot und Versicherung und so, ohne die ganze Kommunikation rundherum, sonst ist das Budget viel größer. Okay. Okay. Und also, wenn man die Leute zählt in dem Team, die technisch für das Boot, ja, und für das Segelprojekt arbeiten, ist das vielleicht ein Drittel der Leute, die da sind, mit, mhm, den ganzen Projekten, die rundherum auch noch laufen. Mhm. Und das ist, und dann kommt ja irgendwo her, kommt ein Boot, was kostet das heute, irgendwo 8 Millionen oder so, wenn man ein neues Schiff baut, irgendwas in der Größenordnung, je nachdem wie extrem und wie viel eigene Entwicklung das man auch macht, kann das schnell auch ein bisschen variieren. Und vor allem dahinter braucht man Geld, bis das Schiff dann auch wirklich funktioniert. Also die Phase ist, weil die Schiffe viel komplexer geworden sind, ist die Phase, bis die Boote dann auch wirklich verlässlich sind und gut funktionieren, ist immer länger geworden von Wunde zu Wunde. Einfach weil es mehr Zeit braucht, bis man wirklich verstanden hat, was funktioniert, weil die Schiffe mehr am Limit gebaut werden. Die ganzen Tools, um diese Schiffe zu designen, die werden immer präziser. Das heißt, es wird auch immer weniger Material verbaut, weil man weiß ein bisschen mehr, wo die Kräfte wirklich wirken, in welche Richtung sie gehen. Das heißt, man lässt alle Phasen weg, die in die andere Richtung geht. Aber wenn man in seinem Modell irgendeine Belastungsfall jetzt nicht einkalkuliert hat oder nicht berücksichtigt hat oder nicht ganz verstanden hat, wie sich das Boot jetzt wirklich verwinden kann, dann muss man das nachbessern können. Das heißt, es braucht ein relativ großes Budget dann auch, um so ein Schiff dann auch verlässlich zu machen und kompetitiv zu machen dahinter.
Weil so ein Boot wie Rouillon oder auch von Darling, die haben wir, glaube ich, gerade sind die fertig geworden vor dem Monat, haben direkt das erste Rennen jeweils gewonnen. Das, ja, spricht so ein bisschen dagegen, oder?
Für kleine Regatten kann das funktionieren.
Okay. Du meinst wegen Verlässlichkeit?
Genau. Und, ja. Das Boot von Rouillon hat relativ kurz nach dem Zuwasserlassen ein Fastnet gesegelt und ist vor dem Mastfuß durchgebrochen, quer durchs Schiff durch. Die mussten abbrechen und sind 2 Monate in die Werft wieder zurück und haben, weiß auch nicht, wieder 50, 60 Kilo Kohle laminiert, oder?
Ja, okay.
Also man muss ein bisschen die Kapazität haben, solche Rückschläge abzudecken. Ist jetzt auch jetzt, oder? Mastbruch eigentlich vor Monat vor dem Start oder 1,5 Monate vor dem Start, das musst du zuerst auch finanziell wie manpowermäßig handeln können, solche Rückschläge. Und das ist der Unterschied zwischen den großen Teams und denen, die ein bisschen kleineres Budget haben.
Und was brauchen so Leute wie, also die jetzt gebrauchte Boote? Du kannst ja, wie alt dürfen die sein? Ich glaube, Conrad hat das älteste Boot gehabt von 2006, war das, glaube ich. Ich glaube,
für die vergangene waren, genau, die, ne? Ich weiß nicht, wie es jetzt ist.
Ich weiß nicht mehr, welche Generation das gekappt wurde, ja, bei den letzten.
2006, weil wir hatten noch diesen Witz mit dem iPhone 1, stimmt, mit dem er rumfährt.
Aber das war bei der vergangenen, jetzt ist ja der nächste Zyklus.
Ja, der nächste wird nicht so funktionieren. Das wird, das Qualifikationssystem wird sich ändern. Es wird das Rating, das IMOCA-Klassement wird zählen für die Wunde Quali. Das ist das erste Mal, dass auch die Performance eine Rolle spielen wird. In Kombination mit wie vielen Qualifikationsregatten die Jungs gesegnet haben. Also quasi die Jahreswertung wird quasi entscheiden für die Qualifikations, Reihenfolge.
Egal wie alt das Boot ist.
Genau, und so sagen sie so ein bisschen, ja, unser Problem sind eigentlich nur die Schiffe, die viel zu langsam werden, dass sie einfach das Rennen noch mehr in die Länge ziehen, dass wir ein Schiff in jedem Ozean haben dann am Schluss, oder? Und das ist für die Rennleitung sehr schwierig zu handeln, solche Dinge. Darum sagen sie so ein bisschen, ja, wenn wir da die Performance reinbringen, dann wird das automatisch passieren, dass irgendwann die älteren Schiffe einfach da, ja, sich nicht mehr qualifizieren können.
Perfekt. Ja. Wir müssen unser Michael nochmal.
Wir müssen nochmal Michael ran. Ich wollte, du guckst immer auf die Uhr. Ich habe dich ja gefragt, wann du da sein kannst. Ich habe dich nie gefragt, wie lange du Zeit hast. Wie ist das eigentlich so?
Hat sich, glaube ich, erledigt. Okay. Die Crew hat das Briefing.
Die fahren gerade los, ne?
Die haben mir gesagt, ja, auf dem Schiff, wir haben verstanden, was der uns erzählt hat. Wir erklären das nachher. Also ist, glaube ich, gut. Zug ist abgefahren.
Nee, aber ich wollte bei diesem Preis nochmal bleiben. Das heißt, wenn du jetzt so ein Coleman, was wird denn ausgegeben haben? Ich meine, du gibst ja wahrscheinlich auch, der muss ja auch ein paar Millionen generieren für so ein altes Schiff, um zu wissen, dass man da ganz hinten mitfährt. Ne? Aber eine andere Chance hast du nicht, so reinzukommen.
Ja, und man sieht das auch viel, dass das jetzt vor allem in den letzten Wunden ist, dass die einmal den Fuß da drin haben und mal eine Wunde gesegelt haben, dass die Chancen auch größer sind, dass sie dann auch wieder dabei sind, vielleicht mit einem besseren Schiff, einem schnelleren Schiff. Und wenn man mal quasi so ein bisschen den Grundstein gelegt hat, die Struktur um sich aufgebaut hat, um so ein Projekt auch zu managen, zu organisieren, so ein Boot zu unterhalten, dann, wenn das einmal ins Rollen gekommen ist, ist das oft auch einfacher, dann nochmal anzuhängen, wie wenn man das wirklich starten muss. Also für die meisten ist wirklich der erste Schritt ist der härteste. Also jedes Mal, wenn man eine Kategorie höher geht, sind das immer große Schritte. Ich sage jetzt mal ganz klassisch, wenn man irgendwie aus dem Mini kommt, eine Klasse 40 Kampagne zu machen, dann ist einfach mal 10. Oder und nach einem Klasse 40 ist das etwa dasselbe. Dann ist einfach mal 10 wieder dein Budget, damit du mit den Größeren mitspielen kannst, so quasi.
Vielleicht musst du nochmal, gibt es den Ilbruck noch? Macht der noch irgendwas? Vielleicht musst du nochmal mit einem Rucksack.
So gut.
Achso. Ja. Oder sonst musst du zu jemand anders mitnehmen. Oder muss man die Toblerone-Geschichte bei Toblerone erzählen? Vielleicht hauen die was raus, Geld haben die ja auch wahrscheinlich.
Wobei, ich habe ihn nochmal getroffen, der war ja Präsident beim Yachtclub Costa Smeralda und ja, ist jetzt aber schon ein paar Jahre her und haben wir in der Champions League gesegelt. Und da war er ganz, ganz happy und hat da hat er seinen Vater viel auch gesegelt und so. Aber jetzt in den letzten Jahren ist das nicht, da haben ein paar Sachen nicht so ganz rund gelaufen.
Miku, hast du noch berühmte letzte Worte aus Lorient oder schläfst du eigentlich? Also, wir haben, weißt
ja,
du was?
Naja, sag mal, Leute, ich meine, ich kann euch ja nicht die ganze Zeit einfach so unterbrechen. Doch, Ich lausche euch aufmerksam. Aber mir fehlt ein Themenbereich tatsächlich noch. Und das hat jetzt gar nicht so unbedingt was mit Frankreich zu tun, sondern einfach so, was wirklich ganz wichtig ist bei diesem Rennen und natürlich auch dann beim Ocean Race, eben diese Teamarbeit, ne? Und es sind ja jetzt auch so viele junge, ganz junge Leute mit dabei. Das kann ja nicht nur PR-Gründe haben, beziehungsweise weil Frauen, mindestens eine Frau im Team mitsegeln muss, sondern es geht mir wirklich so ein bisschen darum, wie jetzt beispielsweise eben Simon als jemand, der mittendrin ist im Geschäft, diese Teamarbeit, wie hoch schätzt du die ein bei diesem Rennen jetzt? Ich meine, es soll ja unterschiedliche Führungsstile geben, um es mal so ganz vorsichtig zu bezeichnen. Es gibt so die etwas gelasseneren Typen, die auch mitunter so ein leicht chaotisches Image haben, wie Alain Rohrat, das kann man ja einfach so sagen. Er ist ja wirklich ein gelassener Typ, aber man sagt ihm auch so ein bisschen nach, dass er so manchmal auch eine Neigung zum Chaos hat. Aber dann gibt es auch wieder so andere, wie zum Beispiel, naja, jetzt hier eben Johann Richomme, der den Ruf hat, dass er wirklich jemand ist, der genau ansagt, was Sache ist. Und wenn du jetzt anderer Meinung bist, ja, dann machst du es trotzdem so, wie ich sage. Und wie läuft das ab so in den Teams? Wird das tatsächlich, wird delegiert oder ist das eine Geschichte, ja, also hier, so ist der Plan, wie du eben auch besprochen hast. Was du verpasst hast, Simon, diese Rennbesprechung. Ja, also gibt es einen Plan für jede Etappe oder ist das so eine Geschichte, die eben ja dann von den ganz verschiedenen einzelnen Charakteren dann an Bord letztendlich dann geformt wird? Ist das so ein Spiel oder ist es eine klare Ansage-Nummer?
Ich habe das Gefühl, für die ganzen Crew-Regatten ist es schon mehr geplant und mehr organisiert, wie zum Beispiel, wenn wir Double-Handed segeln. Also wir haben jetzt auch gemerkt, mit den Jungen an Bord oder mit den Leuten, die quasi ein bisschen weniger Erfahrung haben in Offshore-Segeln, da müssen doch gewisse Prozeduren und gewisse Abläufe einfach definiert werden, damit das funktioniert und damit das auch zum Automatismus wird, relativ schnell. Und ich habe das Gefühl, das ist wahrscheinlich auf vielen Booten so, dass das, je mehr Leute sind, je organisierter muss das sein. wenn ich mit jemandem eine Double-Hand-Regatta segle, da gibt es oft nicht wirklich einen fixen Wachrhythmus. Das ist mehr so ein Ding, sind die Bedingungen gut, dann machen wir irgendwie 3-4 Stunden Wachrhythmus, sind die Bedingungen hart, dann schlafen wir vielleicht nur eine Stunde. Wenn einer mal einen schlechten Morgen hat, dann geht der schlechte halt vielleicht ein bisschen länger, wenn der andere fit ist. Und solche Dinge sind viel schwieriger, solche kleinen Anpassungen oder solche ja, dynamischen Anpassungen während einer Regatta sind viel schwieriger mit Crew zu machen. Das heißt, es braucht da schon mehr Struktur. Ich kann jetzt lachen dass, und sagen, bei uns ist das der Grund, warum zwei Deutschschweizer jetzt dabei sind. Ne? Ja, genau. Ja. Aber ja, es ist ganz klar, ich habe das Gefühl, es braucht mehr Struktur, weil wir mehrere Leute an Bord sind. Und man muss sich auch ein bisschen sagen, dass die Schiffe eigentlich nicht für Crews gebaut wurden ursprünglich.
Außer mein euer ist sehr klein.
Oder? Also da hat es jetzt viele Boote drunter, die eigentlich für eine Wunde konzipiert wurden. Mhm. Und das braucht, da muss man sich dann auch gut organisieren, damit man sich nicht auf die Füße steht.
Ich kann mich noch erinnern an Jan Elias, der sagte also mit Malizia, ja, damit das ist gut, aber mit Biotherm würde ich nie um die Welt segeln. Und er auch immer gesagt, das ist ein Bus eigentlich. Und Will Harris hat jetzt auch nochmal gesagt, ist ja eigentlich für die Ocean Race gebaut, wobei Boris immer gesagt hat, nee, das ist schon für die Warning Globe, der wollte einfach ein bisschen Platz haben, aber ist natürlich jetzt...
Für die Wetterkarte.
Ja, das war eine relativ konservative Herangehensweise an die Sicherheit des Bootes. Aber ich fand das ganz spannend, dass als The Ocean Race definiert hat, es werden Imoca, dachte ich so, um Gottes Willen, die Boote sind dafür, dass es einer allein segelt. Das heißt, wenn die zu zweit gefahren werden, dann werden sie ja schon so stark gepusht, dass sie dann ja schon ganz schön an der Grenze sind. Und bei den 70ern hat man halt damals gesehen, was passiert, wenn 9 oder 10, ich weiß gar nicht, wie viel es damals waren, ja, Menschen würde ich es gar nicht nennen, also muskelbepackte Mutanten, das Boot ans Äußerste treiben und dann sind die auch regelmäßig kaputt gegangen. Und meine Befürchtung war, dass genau das mit den Imoca passiert. Und bei The Ocean Race war ja nur ein Boot, was auch wirklich genau für dieses Rennen dann gedacht war. Die anderen waren Einhandrenner und haben aber sehr, sehr gut funktioniert. Also dass sich die Mastbrüche da etwas gehäuft haben, wird ja wahrscheinlich dann, also sind ja Einheitsmasten, dann irgendwie eine Regeländerung zur Folge gehabt haben. Aber ansonsten sind die Boote ja nicht auseinandergebrochen. Ja. Das hat ja sehr gut funktioniert. Und das, was du gerade sagtest, in der Zwischenzeit wissen die Konstrukteure eben entsprechend genauer, wie viel Fasern rein, damit die dann auch halten.
Wir müssen noch eins klären, bevor wir zum Ende kommen. Und zwar der UK. Also jeder, der unseren Podcast hört, das sind ja diese Fallenschlösser, die, ich weiß nicht, ob es ein Boot gibt, was bei der letzten Runde keinen kaputten UK, wir nennen das immer UK, weil der Franzose kann das H nicht sprechen, das heißt eigentlich Hook.
Der Haken.
Erklär mal, was sind das für Dinger?
Ja, das sind zwei mechanische Teile, die eigentlich die Fallen am Mast oben einhängen. Und der Grund dafür ist, dass das Fall nicht gespannt ist im Mast, wenn das Segel oben ist, dass der Druck vom Segel direkt auf den Mast übergeben wird und nicht die Kompression im Mast durch das Fall, das auch nach unten gespannt ist, erhöht wird. Man muss wissen, ein Mast ist dimensioniert, vor allem auf eine bestimmte Kompression, auf ein bestimmtes aufrichtendes Moment von dem Boot, und diese Fallenschlösser helfen eigentlich, dass man leichtere Masten bauen kann. Und die haben auch den Vorteil, dass das eine mechanische Verbindung ist, die nicht über Zeit reibt oder sich abschiebt. Wenn das ein Textil wäre, wenn man da eine Woche lang geradeaus fährt, auf dem gleichen Bug mit einem Spiel oben, dann ist irgendwann, wenn das Fall da oben immer reibt, das geht einfach irgendwann kaputt. Und das ist der Vorteil von diesen Hooks. Ist aber ein mechanisches System, das in den meisten Fällen etwa funktioniert wie so ein Kugelschreiber. Wenn man einmal hochzieht, dann hängt es ein, und wenn man nochmal hochzieht, dann hängt es wieder aus. Und das ist etwas, was dann dimensioniert wird mit einem Sicherheitsfaktor 3, 4, 5, was auch immer. Und man, weil man Mühe hat zu messen oder zu rechnen, wie hoch die Lasten wirklich sind, vor allem bei Spitzenbelastungen, wenn das Schiff mit 30 Knoten in die Welle knallt oder so, was da wirklich für Drücke drauf sind, hat man da jetzt auch Materialermüdung gehabt, man hat sicher auch unterdimensionierte Systeme gehabt, es hat sicher auch die Hersteller, die sind noch nicht so weit, dass sie Materialkontrolle haben, wie das irgendwie bei Hochqualitätsteilen sonst gemacht wird, dass jedes Teil geröntgt wird. Bei den großen Teams geht das so weit, dass die 6, 7 solche Fallschlösser holen, den Röntgenapparat schmeißen und 3 davon wieder zurückgeben oder 4 sogar und 1 oder 2 behalten, weil das die besten sind, dass sie in Haufen gefunden haben.
Und die zurückgehen, werden dann trotzdem noch verkauft.
Die werden dann an die anderen verkauft. Die gehen sicher nicht, die gehen dann sicher nicht in Neimer. Also das ist so ein bisschen... Das ist
ein Kommissionskauf.
Aber das System wird nicht geändert, das bleibt so. Oder wird es etwas Neues
geben? Klar werden die auch abgedatet und so und werden auch grundsätzlich einfach immer größer. Aber wenn es ein Teil ist, das 30 Meter in der Höhe ist, je leichter das ist, je lieber hast du es da oben, oder?
Ihr habt auch so ein Schloss oben, ja.
Alle Schiffe haben 4, 5 von den Dingen oben. Okay.
Habt ihr das bei eBay oder habt ihr das dann, also Rückläufer, 1B-Ware?
Wir haben die übrigens auch seit 25 Jahren klaglos funktionierend.
Ihr habt die auch?
Ja. Also die Geschichte bei den 60ern vom Whitbread oder später Volvo war, dass die am Anfang an riesig überdimensionierten Lushings im Masttop Schnappschäkel hatten. Und jedes Mal, wenn ein Spinnaker gesetzt wurde, ist einer hoch, hat den Spinnaker-Kopf in diesen Schnappschäkel eingeklickt und hat einen Martin Breaker, also einen Fernauslösetrigger, also es war also sind ja Trägerschäkel, oben mit installiert. Das heißt also, wenn der Spinnaker geborgen wird, dann muss er nicht hoch, sondern dann kann man von unten aus spiken. Aber um ihn überhaupt einzuklicken, musste man hoch. Und dann hatte man eben angefangen, diese Schlösser zu entwickeln. Und wir haben im Falle von SEB sehr, ja, ich will das fast klobig nennen, also einen wirklichen ziemlichen Kasten im Masttop und das sind so riesen Metallovale, sehr massiv an den beiden Spiefallen. Kommt gerne nochmal runter und schaut euch das an. Und wir haben aber im Bestand, das liegt bei uns noch im Werkstattcontainer, Schläuche aus Kevlar-Tuch. Und die waren in Southampton an allen Fallen von Ilbruck. Weil Ilbruck gerade Bullet-Locks entwickelt hatte. Und die sollte noch keiner sehen.
Ach so.
Und genau jene Bullet-Locks fanden sich dann aber zum Beispiel auf den 65ern auch wieder. Wir mussten noch nicht mal die Locklines wechseln. Also diese Dinger funktionierten vom ersten Tag und funktionieren bis heute problemlos. Aber sie sind natürlich sehr viel schwerer und sehr viel aufwendiger als die Loks, die ihr verwendet, weil sie genau. mit einer extra Lockline, die man ja auch dann erst im Mast runterführen muss, funktionieren.
Ja, und man muss auch, soll ich sagen, das Teil ist schwer und der große Unterschied, das ist, wir haben überall einen Wirbel auch dran. Also überall, unsere Segel gehen eigentlich alle an ihrem eigenen Vorstock hoch, werden eingehängt, werden gerollt. Und mit dem Bullet Lock hättest du dann nochmal ein Teil dran, was auch wieder, das ist alles in einem Teil integriert, was sicher ein bisschen leichter ist. Aber ja, das ist immer auch so ein bisschen die zwei Welten, die sich da ein bisschen entwickelt haben im ganzen Segelsport eigentlich, zwischen so ein bisschen der englischen Whitbread-Seite und so ein bisschen die französische Multihull-Seite und das nähert sich langsam an, aber man sieht ja schon, dass es da ein bisschen zwei andere Herangehensweisen gegeben hat, vor allem in den frühen Jahren. Und dass die Franzosen die waren, die vielleicht ein bisschen weiter gepusht haben, was die Technologie angeht und was das Risiko angeht. Und bei den Engländern wurde ein bisschen teurer und größer und schwerer gebaut, aber dafür war es dann für die Ewigkeit. Ja,
genau. Wir müssen zum Schluss nochmal, wer gewinnt, oder?
Achso, müssen wir definieren.
Okay. Oder wer gewinnt, wirst du am Ende sehen.
Ja, ja.
Wir haben schon getippt.
Wir müssen jetzt mal die Experten. Okay. Was sagst du, Olli? Was sagst du, wer ist Favorit? Hast du es verfolgt? Hast du ein Gefühl?
Ja? Nee. Du hast keine Gefühle.
Ist eng, ne? Ist
das sind so viele.
Echt knapp. Ich habe eine Geschichte fertig, die wollte ich eigentlich noch schreiben, bevor es losgeht. Habe ich halb fertig nur, weil immer mehr dazukommen, alle äußern sich ja auch. Aber eigentlich ist ja spannend. Ich weiß
nicht, ne? Das sind ja vier Boote, wo du sagst, ja, die können das alle.
Gut, dann musst du das jetzt sagen.
Muss ich das jetzt sagen. Ja, wie gesagt, es wird sicher eng werden.
Ja.
Wenn man rein die Boote anschaut, habe ich das Gefühl, hat das vielleicht zwei Boote drin, die für dieses Ocean Race Europe mit dem Mittelmeer, wo vielleicht auch große Leichtwind-Etappen drin sind und so.
Biotherm und Holcim, oder sagt
man? Genau, ja. Biotherm, Holcim haben sicher das Material, was vielleicht für die Statistik, die Wetterstatistik vielleicht das Beste, die besten Boote sind, weil es einfach die allroundfähigsten Boote sind, eher leichter, eher gestreckte Linien, die ein bisschen schneller ins Laufen kommen, wie vielleicht ein Boot wie Mapei oder wie Akea Paprec. Oder wie Malizia, ist etwa dasselbe Problem, aber das ist, schwierig zu sagen, weil es auch taktisch sein wird.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja eher wie so ein Figaro, oder? Oder hat das damit auch mit zu tun, dass viele, ich meine, nominell sind ja ganz echte Stars dabei, die man hier auch gar nicht so kennt. Bidegori sagt mir.
Ja, da hat es mal große Namen zwischen Concamas,
Pascal Bidegori,
Morgan Lagravière, da hat es viele bei Corentin Auraud, da hat es Leute, die auf kurzen Regatten, die schon sehr viel gesegelt haben, die schon Ocean Race gewonnen haben, schon mehrere Ocean Race gewonnen haben, wenn man an Franck Hamas denkt.
Ja.
Ja, das sind die großen Namen, die sind da, ganz klar.
Und die bringen dann auch in dem Umfeld, ich meine, sonst, wenn das jetzt einfach nur gerade aussegeln wäre und Boot, dann würde man sagen, okay, ist er egal.
Das wird sicher ein bisschen auch von den Bedingungen abhängen, die wir haben werden. Es gibt ganz klar wird es Etappen geben, wo es einfach relativ klar ist, wo es durchgeht und wo es ein bisschen Speedrennen wird. Und es wird Etappen geben, wo große Entscheidungen anstehen, wo man entweder rechts oder links fahren muss und man erst nach drei Tagen weiß, wer recht hatte.
Aber das ist eure Chance, oder?
Das ist sicher gut für uns.
Oder? Da wird auch keiner gucken jetzt oder werden wenige sagen, okay, die müssen wir jetzt decken oder ihr könnt irgendwie mal...
Ganz klar, wir sind sicher die Opportunisten in dem Haufen drin, die einfach, das von dem profitieren müssen, was vorne nicht funktioniert, oder?
Ja,
okay. Aber ist doch eine coole Situation zu sagen, von uns erwartet niemand was. Eigentlich könnt ihr fast nur gewinnen, wenn ihr... oder?
Du, das ist ein bisschen der Spirit, mit dem wir auch mit den Jungen dabei an den Start gehen. Ganz klar, sind wir nicht die Favoriten, sind wir nicht die erwartet werden, dass sie Etappen gewinnen. Und wenn wir irgendwo mal was hinkriegen, dann sind wir happy.
Wie schätzt du Malizia ein? Also ich meine, ich habe jetzt auch noch gelesen, also bei richtig wenig Wind fährt das Ding ja irgendwie gut. Verstehe gar nicht so richtig, warum, aber Schwachstelle ist ja eher so bei 10 bis 15 Knoten. Ist das immer, weil man sagt, die anderen kommen dann schon ins Fäulen, dass das genau der Punkt
ja,
ist?
Ja, ins Fäulen oder nur schon ins Gleiten. Also sobald quasi das Wasser hinten abreißt und das passiert bei den ründeren Booten halt ein bisschen später,
weil die
wie
mehr
bei
Sprung
den gestreckten Booten. Und das meistens hat jedes Boot so ein bisschen einen Punkt, was ein bisschen schwierig ist, bis man dann wirklich ins Rutschen kommt. Und das passiert einfach ein bisschen früher auf den gestreckten Booten wie auf den ründeren Booten. Dafür bei großer Welle, kurzen Wellen und so, segeln die halt ein bisschen mehr Bau ab, haben ein bisschen weniger Probleme, durch die Wellen zu kommen. Genau für das waren zum Beispiel die Boote designt von Thomas Rion und von Akea Paprec. Die haben dort sicher einen Vorteil rausgehabt, aber viele solche Bedingungen haben werden mit so viel Wind und so viel Welle, dass das ein Problem sein wird. Werden wir sehen, ist sicher mehr ein Vendée oder ein Ocean Race Problem wie jetzt für eine Tour um Europa.
Gut, dann hast du einen Favoriten?
Ja, das ist tatsächlich nicht so leicht. weil ich dann natürlich immer ein bisschen aufs Wetter gucke. Und das könnte tatsächlich am Ende so ein bisschen das Zünglein an der Waage sein, wie man so schön sagt. Vor 2 Jahren, als hier dieses Flyby war und Boris tatsächlich dann doch ein bisschen hinterher gefahren ist, hat er ja dann doch vor Den Haag dann diese Exclusion Zones dann, ich glaube mit Nicolas Louvain, glaube ich, der hat dann so ein bisschen auch seine Infos da rausgehauen und hat gesagt, hier, pass mal auf, hat man ein bisschen mehr unter der Küste, da sehe ich so hier und da den Vorteil. Also gerade bei den aktuellen Wetterlagen sind lokale Ereignisse extrem entscheidend und ich habe das jetzt auch am Strand in Frankreich und Belgien, wo wir waren, auch gemerkt, sitzt am Strand und dir pustet tatsächlich dann zum Teil so ein bisschen der Sand irgendwie durchs Gesicht und denkst, boah, das pustet hier ordentlich und ein Stück weiter draußen fahren die aber unter Vollzeug. Und denkst, boah, krass, das, also entweder segeln die so gut oder der Wind ist draußen halt einfach ein bisschen geringer. Und es war einfach am Ende so, dass du dann schon merkst, okay, weiter du unter der Küste bist, desto stärker ist am Ende auch dann die Seebrise, die da wirklich eine Chance dann auch bieten kann. Das heißt, also da sind dann wirklich wenige Seemeilen dann auch manchmal entscheidend. Und das macht eigentlich diese Ausgabe, wenn man so will, vom Ocean Race, diese europäische Ausgabe, dann eigentlich sogar in der jetzigen Jahreszeit noch viel spannender in den Etappen, weil viel, viel mehr passiert, wettertechnisch, weil einfach viel weniger oder doch, wenn man so will, mehr los ist, obwohl eigentlich vielleicht ein Hochdruckgebiet da ist, aber man hat wirklich so viele kleine lokale Effekte. Jetzt haben wir sogar noch die Strömung in der Ostsee, die ja dann doch viele unterschätzen. Das wird ja auch nochmal interessant dann in großen Welt. Also,
kennen die anderen alle gar nicht, ne?
Nee, genau. Also von daher kann das tatsächlich manchmal sogar ein bisschen spannender sein, da auf dem Tracker mal ein bisschen drauf zu schauen, als im Southern Ocean, wo letztendlich irgendwie nur Vollgas ist geradeaus. Klar, da musst du gucken, dass du dann irgendwie jedes Tief, jede Front, jeden Wind und so mitnimmst. Aber hier ist eigentlich viel, viel mehr Action gerade geboten, als es vielleicht so im ersten Augenblick aussieht. Ja. Also von daher habe ich da jetzt keinen persönlichen Favoriten. So, dadurch, dass ich ja jetzt hier auch meine navigatorische Visitenkarte abgeben wollte, kann ich natürlich auch sagen, dass ich auf euch setze, aber. Nein, aber. Nee, also von daher, ich bin selber gespannt, was da passiert. Also da wird es sicherlich auch den einen oder anderen geben, wo man denkt, auch der fährt vorne mit und dann muss er sich dann doch tendenziell hier hinten einreihen. Also ich bin gespannt, bin da offen.
Miku, du, hast du einen Favoriten?
Ja, ich persönlich oder spreche ich wieder für die französische Nation, der ich ja eigentlich gar nicht angehöre?
Persönlich?
Das ist
deiner.
Das hat sich doch jetzt mittlerweile rumgesprochen, oder? Natürlich muss es das Team sein, dem Thomas Royan drin ist.
Ach ja, also, weil er hat
die
ja
haben die größten Chancen.
Genau, er hat
Mikro. Die haben die größten Chancen und ist einfach so. Und jetzt in vollem Ernst, ich gebe ihm nach wie vor noch den beiden eine große Chance, wenn sie sich vertragen bis zum Ende, dann gebe ich denen eine echte Chance. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt auch noch zwischenrein so ein bisschen ein Auge auf Biotherm geworfen. Also das finde ich eigentlich auch, weil die auch ganz gut sind bei leichteren Winden. Also das Boot als solches zeigt sich ja immer ganz gut bei leichteren Winden. Und ich glaube, die werden ganz gut performen im Mittelmeer. Könnte ich mir ganz gut vorstellen.
Das sieht man.
Aber das werden wir dann alles sehen. Also ich bleibe trotzdem noch bei Beccaria, beziehungsweise bei Thomas Royan.
Aber so richtig festlegen mag sich so keiner. Also du ja, aber sonst da sieht man, wie eng das vorne vermutlich ist. Simon, euch wünschen wir, was hat man, Mast und Uckbruch beim Mokka. Wir wünschen auf jeden Fall ein gutes Rennen, viel Erfolg. Dir, dass du, dass wir dich irgendwann auf einer Brondé winken sehen, in dem Chenal. Und toll, dass du hier warst, toll, dass ihr überhaupt alle hier wart, toll, dass alle Gäste hier waren. Und damit würde ich sagen, sind wir am heutigen Ende der Folge. Ihr könnt noch auf die Ilburg, glaube ich, drauf. Ihr habt das Open Ship ist noch oder habt das schon?
Stecke ich gerade nicht dran.
Ach so, okay, dann müsst ihr hin. Danke fürs Kommen. Danke an unsere, wir müssen noch zwei Partner. Danke an Boat24.
Oh, ja.
.com
ja.
Und Orca. Ja, und einen schönen Abend. Ciao, ciao.
Goodbye. Goodbye. Au revoir, au revoir.
Ja, nice. Danke. Segelreporter. IMOCA Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von boat24.com. Die Bootsbörse mit über 33.000 Angeboten. www.boat24.com